Der Sneakpot hat sich sein Traumhaus am Strand gebaut und bespricht dort für euch den Film Die Rosenschlacht. Herzlich willkommen zur Folge 913. Unsere Therapeutin heute Abend, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und der Architekt des Ganzen, Robert Krüger.
Hallöche. Und Stefan Giesbert geht noch eben Zitronen aus dem Kühlhaus holen.
Guten Abend.
Lachen Sie dreckig.
Sexszene. Ja.
Die kam überraschend, da hätte ich nicht mit gerechnet.
Tja. Na doch, die haben sich doch immer schon so angeguckt.
Ja, gut, also dass die beiden, aber dass die in der Situation, das, wo kam das jetzt
her? Ja, dass Chefin so ruhig bleibt, ne? Ist auch.
Naja, Chefin hat ja, weil die hat ja auch eine Vergangenheit im Kühlhaus, also ich weiß, das war genau passend.
Naja, stimmt. Ja, das schon, aber es war ja so ein Stresstag, so im Dings.
Bob, du hattest das letzte Mal schon angedeutet. Wir haben ein Remake ja nicht so richtig, aber.
Naja, doch schon. Doch,
so ein bisschen Remake geschaut. Im weitesten Sinne ein Remake von dem Rosenkrieg aus den Ende der 80er. Mit Kathleen Turner und Michael Douglas.
Von Danny DeVito, genau. Mhm. Der auch mitspielt als Anwalt, glaube ich.
Ja. Und jetzt kannst du uns mal erzählen, was hier diesmal so vorkam, was das Thema war.
Genau. Also jetzt haben wir ein Remake von Jay Roach mit Olivia Colman, Benedict Cumberbatch und dann noch einem illustren Nebencast. Da haben wir unter anderem Judy Gatwar, Kate McKinnon, Andy Samberg und so weiter. Das Remake geht erstmal eine ähnliche Route, aber wir haben doch ein paar Neuerungen, also Rosenkrieg, damals war es ein Ehepaar, ein Architekt und eine Hausfrau und die Hausfrau hat irgendwie das Haus schick gemacht und dann kam irgendwann eine Scheidung und dann artete das nicht einig werden können und der Streit um das Haus völlig aus gipfelte in Gewalt und was weiß ich was alles. Hier ist es jetzt ein ähnliches Setup. Wir lernen eben die Benedict Cumberbatch und Olivia Colman-Figur kennen. Das Lustige ist, der Film eröffnet mit so einer Szene, die dann eigentlich erst später passiert, in so einem Marriage Counseling, wie sagt man auf Deutsch, so Eheberatung, die beiden allerdings irgendwie zu torpedieren scheinen. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, ob die das jetzt mit Absicht machen oder nicht. Das wissen wir dann später, wenn wir wieder an diese Stelle kommen.
Sie sind halt einfach Arschlöcher.
Genau. Und dann macht der Film einen Sprung zurück und wir lernen eben, wie die beiden sich kennenlernen und dass die eigentlich miteinander immer schon so eine Art haben, sich gegenseitig verbal so ein bisschen zu zwicken und zu pieksen. Und
ja, das wird so als so britischer Humor dargestellt. Gell?
Genau. Und dass sie aber eigentlich eine ziemlich gute Ehe führen, so anfangs. Bis auf diese Art, wie sie eben so verbal miteinander umgehen. Das kann man jetzt irgendwie nett finden oder vielleicht auch irgendwie problematisch, aber für die beiden scheint es zu funktionieren. Und dann kommen wir halt, die ziehen dann nach Amerika, die sind eigentlich Briten. Und die Karriere des Mannes, das ist Benedict Cumberbatch-Figur, ist Architekt und die kriegt dann einen Knick, will jetzt alles nicht spoilern, aber es ist ganz lustig.
Was sind denn
des Wortes? Einen harten Knick. Und parallel bekommt das Hausfrauendasein seiner Frau den gegenteiligen Knick, nämlich sie startet eine Karriere als Köchin und wird plötzlich sehr, sehr erfolgreich. Und er war ein sehr gefeierter Architekt und wird sehr, sehr nicht erfolgreich. Und deshalb tauschen sie dann im Wesentlichen die Rollen. Und er wird der Hausmann und zieht die Kinder groß. Und sie ist eigentlich kaum noch da, weil sie muss halt irgendwie das 67.412. Restaurant eröffnen und auf irgendwelchen Partys rumfallen. Und das bringt dann die Krise in die Ehe. Und diese Krise führt dann im Wesentlichen so in dieselben Plotpoints, die wir, oder sagen wir, in eine ähnliche Thematik, die wir in dem alten Film hatten. Nämlich genau, die Scheidung steht an und sie beiden werden giftig zueinander.
Ja, sie führt dann in den letzten 20 Minuten zu dem, was beim anderen den ganzen Film ausgemacht hat.
Das stimmt, dieser Film hier baut
wir
viel länger
schon
auf.
Viel Liebesgeschichte eigentlich oder Beziehungsgeschichte. Nee, eigentlich Marriage Story. Oder wie hieß dieser Film mit Scarlett Johansson? Ich glaube schon, ja.
Und Kylo Ren.
Ja. Also ja, man sieht halt, wie die Ehe langsam zerfällt. Aber so diesen zum Teil lustigen, zum Teil auch horrormäßig anmutenden Ehekrieg, Rosenkrieg eben, deswegen hieß der Film ja damals auch so, den haben wir hier schon nur am Ende so ein bisschen angedeutet. Da werden dann auch, klar, es muss dann auch wieder ein Kronleuchter von der Decke geholt werden und so. Also es gibt schon so ein paar Anspielungen auf den alten Film auch. Aber insgesamt ist wenig von diesem Spaß übrig, der damals war, fand ich.
Ja, wenn du den Spaß nur aus den Eskalationen der eigentlichen Streitigkeiten ziehst, ich fand diese verbalen Schlagabtausche, die sie auch hatten, als es eigentlich noch irgendwie ging, es wird ja dann so langsam, es wird ja, das brodelt ja so und man hat dann immer, raufen sie sich wieder zusammen oder raufen sie sich nicht so richtig zusammen und ja, dann schaffen sie es wieder so ein bisschen über so eine Kante, wo man sagen kann, irgendwie geht's jetzt wieder, jetzt haben sie so mal halbwegs mal miteinander geredet und irgendwas ausgeknuspert und dann eskaliert es wieder auf irgendeiner anderen Ebene.
Ja, ich fand, sie waren halt oft einfach fies. Also ja, es wird dann immer so dargestellt, dass sie das beide lustig finden. Im Nachhinein muss man sagen, war wohl dann doch nicht so, weil hat ja dann auch nicht so gut funktioniert. Und ich finde, also das ist halt so überfrachtet mit, uns wird gesagt, dass etwas irgendwie ist, aber wir fühlen das nicht und sehen das nicht. Und es sind auch so MacGuffins drin. Also dieses Haus ist ja ein reiner MacGuffin. Und auch die Kinder. Also ich fühle einfach nicht, dass die Kinder haben. So, als die Kinder auftauchen, habe ich so das Gefühl so, ja, seit wann haben die denn Kinder? Ist das, keine Ahnung, man hat nicht das Gefühl, dass die jemals Kinder gehabt haben. Und auch dieses, dass dann erzählt wird, dass er die Kinder aufgezogen hat, was er halt immer erzählt. Ja, okay, er ist halt mit denen joggen gegangen. Ich weiß nicht.
Ja gut, aber da...
Das und dann werden sie einfach weggeschickt. Wenn man sie nicht mehr braucht, werden sie weggeschickt, weil wir wollen jetzt zu der Rosenkrieg-Story kommen und da stören die Kinder.
Genau, wir wollen jetzt den coolen Teil erzählen.
Es war halt, also, die waren halt wirklich nur so Ausstattungsmerkmal.
Ja gut, aber das ist ja auch ist ja auch nicht der Punkt des Films. Der Punkt des Films ist der Rosenkrieg und
ja, warum schreibst du die Kinder dann rein? Also ich fand es irgendwie
ein bisschen schade. Weil du sie als einen Streitpunkt für diese Ehe brauchtest. Du
ja, hast, genau, als MacGuffin. Du ja,
das ist der Punkt. Ja gut, aber das ist ja nicht schlimm. Der Film heißt ja nicht, wie ich meine Kinder vernachlässigte oder irgendeine Scheiße, sondern eben, es ist die...
Ja.
Der Film hat sich nur mal entschieden, das jetzt so zu modernisieren und zu sagen, guck mal, der damalige Film hat halt mehr so dieses Materialistische und Statussymbole und guck mal, ich bin hier der erfolgreiche Architekt und ich habe so ein schickes Haus und meine Frau ist zu Hause, macht das alles und so weiter. Und dann explodiert dieses Konstrukt. Und jetzt, der neue Film macht halt ein paar abgedatete Themen und bringt halt so dieses, was ist mit Work-Life-Balance, was ist, wenn die Karriere, wenn die Frau die Karriere macht und der Mann der Hausmann ist oder wenn du da, wer muss seine Karriere opfern, um die Zeit für die Kinder zu haben?
Ja,
so. Und wenn du diese Themen verhandeln willst, dann brauchst du Kinder in der Beziehung, sonst geht das nicht. So, ja, dann können sie Double Income, no Kids machen, dann funktioniert der Plotpoint nicht.
Also aber sie verhandeln es halt eigentlich auch nicht, sondern sie zeigen einfach nur, derjenige, der gerade der Arbeitende ist, der ist halt ein egoistisches Arschloch und ist nicht bereit, auch nur 10% seiner Arbeit abzutreten, um eben in die Care-Arbeit zu gehen. Das ist eher am Anfang und das ist sie am Ende oder im zweiten Teil. So Schatten gibt's halt nicht, gell? Also es ist halt nicht, es wird nicht, ist nicht.
Ja, aber wenn sie da jetzt die mustergültige Lösung gefunden hätten dafür, wie du dir das jetzt vorstellst, dass eine moderne Beziehung sein, dann hättest du ja keinen Rosenkrieg am Ende.
Ja, ich weiß.
Also du musst doch schon irgendwie diesen Konflikt und dass sie den dann mal rumdrehen, um sozusagen den Finger da in die Wunde zu legen, damit es auch der dümmste Zuschauer kapiert. Ich finde das nicht so verkehrt.
Ja, ich finde es sehr platt. Also es ist halt, und es macht es mir dann halt auch echt schwer, für irgendeinen zu routen, weil es beides Arschlöcher sind.
Ist auch irgendwie mega unangenehm, wie die miteinander umgegangen sind.
Ja. Und nur weil sie sagen, dass sie das lustig finden, ist es halt nicht lustig. Also es sind halt Arschlöcher. Also sie verhalten sich, also deswegen die Therapeutin, der fällt ja auch also auf das Gesicht, die dann ja das, auslachen
das im Endeffekt. Das war wirklich ja, eine lustige Szene.
Ist eine lustige Szene in einem Trailer. Das war auch der einzige Trailer, den ich schon gesehen hatte. Aber also uns wird da so getan, als wären sie durch ihre Gemeinheit, würden sie irgendwie eine Bindung zueinander haben. Das wird uns doch aber eigentlich nicht erzählt. Eigentlich das, was uns danach erzählt wird, ist doch, dass sie ultra fies zu ihm ist und ihn es verletzt. Also es ist halt nicht so, dass es ihn nicht verletzt. Wenn sie dann halt sagt, dass er nichts wert ist und dass sie, keine Ahnung, ja, dass er halt ein schlechter Architekt ist oder ich habe keine Ahnung, was sie sagt, sowas in der Art. Also, und dann noch diese skurrilen Freunde, diese eine, die ihn so belästigt, ja, das ist schon ganz lustig, weil da eben auch das Patriarchat umgedreht wird, ja, aber am Ende ist es auch nur ein echt müder Gag, also, ich bin kein Fan, ihr merkt ein bisschen, so ein Hate-Watch für mich.
Ach, Hate-Watch sogar?
Ja, es war ein krasser Hate-Watch, ich hab die ganze Zeit gerade so, also erstens halt so, wann kommt die Story, die ich sehen will? Ja, die ihr mir mit den Namen der Protagonisten und mit dem Titel ja im Endeffekt angekündigt habt. Es kommt offensichtlich nicht und am Ende kommt es halt, ja toll, sie läuft halt irgendwie mit einer Knarre hinter ihm her, ja, so what. Ich mochte die beide nicht. Ich fand das alles aufgesetzt und also ich fand's wirklich doof. Ich fand's richtig doof. Ja, und war halt super besetzt auch, gell? Also super, super Nebendarsteller und so. Alles für die Tonne.
Also für mich war es kein Hatewatch, mich hat es halt genervt einfach. Also das war mein Problem. Diese Art, wie die miteinander umgegangen sind. Mhm. Und irgendwie neige ich dann auch bei so Sachen dann immer versuchen, mich da reinzufühlen, so, wo bist du denn da jetzt gerade? Okay, du bist vielleicht der Typ, okay, ja, ich arbeite auch weniger bei uns und kümmere mich um die Kinder, aber wenn ich so behandelt würde, dann würde ich das, glaube ich, nicht so machen und am Anfang auch so, Moment mal, was, wieso behandelt ihr euch denn jetzt so rum so schlecht?
Weil sie Briten sind und Briten machen das so, die haben so einen trockenen
Humor. Ja, also nee.
Das ist so ein Klischee.
Also. Nee, also ich fand's halt dann da irgendwie so, ja, unangenehm. Ich habe den ersten nicht gesehen. Also ich kann überhaupt gar nicht sagen, wie der erste war. Ich wollte den, glaube ich, irgendwie früher mal, aber wie das dann so ist, dann gucken wir ihn doch nicht. Hatte aber auch halt da, was ich gehört habe, war halt, dass da irgendwie der eine kocht dem anderen den Hund oder so ähnlich. Was vielleicht gar nicht stimmt, aber
Nee, stimmt gar nicht. Aber die Frau tut so, als
hätte sie genau, irgendwie sowas. Und eben, was du auch schon gesagt hast, Christoph, dieses, okay, ihr müsst da jetzt doch langsam mal anfangen, hier so übereinander diese, dass ihr euch gegenseitig die Sachen kaputt macht. Aber es passiert ja halt echt super spät. Das fand ich so, ja, schade. Und vorher dieses Unangenehme, wie sie miteinander umgehen. Ja, fällt es mir immer schwer, für jemanden zu halten. Und ich habe irgendwie so das Bedürfnis beim Film schauen, okay, wer bist denn du in diesem Film?
Aber das fand ich gerade so clever. Also das fand ich gerade so clever, dass ich eben auch zwischendurch, genau wie du gesagt hast eben, immer dachte, wenn dann eine Person von beiden, der anderen Person irgendwas ganz Fieses wieder antut, dann hat man so das Gefühl, okay, jetzt kann ich meine Sympathien verteilen und es dauert meistens nicht viel länger als 25, 30 Sekunden. Dann gibt die andere Person irgendwas ganz Ekliges wieder zurück und dann meinst du so, ja, nee, also einfach macht der Film einem das nicht. Er lässt es nicht zu, dass du dich identifizierst und dass du sagst, okay, ich halte jetzt zu der Karrierefrau oder zu dem Hausmann oder so, weil eben beide immer wieder irgendeine miese Nummer auspacken, dass dir es nicht einfach gemacht wird, deine Sympathie zu verteilen und zu vergeben und klarzumachen, für wen du jetzt hältst, sondern du guckst einfach dieser Eskalation zu und beide sind schuldig. Klar gibt es ganz viele Sachen, wo du sagst, naja, da hat Person A das und das gemacht, aber genauso gut kannst du wahrscheinlich dieselbe Menge Finger auf die andere Seite zeigen und sagen, da hat die Person aber das und das gemacht. Und Und deshalb ist es echt nicht simpel. Und das fand ich gerade clever gemacht, dass es eben, dass der Film dir diesen Weg verwehrt und du einfach nur da sitzt und dieser Eskalation zuguckst, die zwischendurch zwar nicht das Boot, was der, wie jetzt Christoph gemeint hat, was der Film verspricht mit dem, was er auf dem Titel stehen hat, dass man eben an den Originalfilm denkt und denkt, irgendjemand geht jetzt in die Küche und pisst auf den Fisch und irgendjemand brät den Hund. Und
das ist so lustig.
Das kommt halt erst später, aber hier sind ja ganz viele andere, also es sind dann oft die Szenen mit den Nebenfiguren, wenn dann Andy Samberg und Kate McKinnon reinkommen oder dieses Essen, wo der eine dann auch diesen Dirty Talk ausprobiert.
Boah, das ist so schlimm.
Das war so hart, aber dann auch so gnadenlos inszeniert, dass ich fast vom Sofa gefallen
bin vor Lachen.
Das fand ich richtig gut gemacht.
So unangenehm.
Und die Gemeinheiten eskalierten halt auch so sehr an diesem Esstisch.
Ja, ich fand der alte Film, der hat halt so, also vielleicht habe ich den auch falsch in Erinnerung, das kann durchaus sein, das ist ja sehr lang her, aber ich habe den so in Erinnerung, dass man da auch so die Sympathien wechseln, aber eher so in positiver Weise. Also man ist immer für den einen und für den anderen. Und hier ist man eher gegen beide. Und das damals war halt so eine Mischung aus irgendwie so zwar unheimlich blutig und unheimlich brutal, unheimlich, ja, oder grausam, auch psychisch grausam, ja, wieder auf den Fisch pisst und so, aber es war halt doch irgendwie unterhaltsam und erfrischend, und das hier war eher so belastend, man hat immer so ein Kloß im Hals gehabt, so, also ja, selbst bei so harmlosen Sachen wie, die sitzen alle zusammen mit den Freunden beim Tischen und unterhalten sich, selbst das war ja super unangenehm, also.
Wie sie sich gegenseitig bloßstellen einfach.
Boah, ja. Furchtbar.
Das fand ich auch sehr.
Das ist nicht das, was ich das ist nicht die Unterhaltung, die ich mag.
Also, ich hatte da dieses ambivalente Gefühl so, boah, geil geschrieben, geiler Dialog, geil gespielt, sieht toll aus, aber die Situation,
ich mag das nicht.
Deswegen ist mir das total schwer gefallen, das irgendwie da so mitzugehen. Ja.
Also ich habe diese ganzen Nebenfiguren sehr gefeiert.
Auf jeden Fall. Ich fand auch, wie die beiden gespielt haben.
Ja.
Auch. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt ein paar Olivia Colman-Filme gesehen haben und jedes Mal habe ich mich über sie geärgert, weil sie so gut war, also so unangenehm und ja.
Also. Ja gut, kommen wir nicht zueinander. Müssen wir Punkte irgendwie mäßig verteilen?
Ja.
Oder habt ihr noch Sachen?
Lass mich gucken.
Die da rein müssen.
Ich habe hier noch stehen, ohne Herz und Witz.
Hast du nicht gelacht?
Lustig war der schon.
Ich habe hin und wieder mal ein bisschen geschmunzelt, aber eigentlich überwog dieses unangenehme Gefühl so sehr. Also ich habe mich zum Teil sogar geärgert über Witze, muss ich sagen. Also die Sache bei der Eheberatung, das war ja ein Witz im Endeffekt, das hat mich geärgert. Also ja, und es war dann doch ein Hatewatch irgendwo. Also es war irgendwann, und zwar relativ früh, ging bei mir halt der Schalter um, dahingehend, dass ich dann eben nicht mal über vielleicht sogar gute Witze lachen konnte, weil es mich einfach insgesamt so geärgert hat. Und dann ärgern eigentlich auch so Witze, ja. Das ist ja so, dann geht ja gar nichts mehr. Also, nee, ich war.
Hat deine Frau mitgeguckt?
Und ja, die fand auch überhaupt nicht gut.
Was möchte sie mir aus?
Was ist das Problem?
Was stimmt mit dir nicht?
Was ist denn mit Bobs Ehe los? Was hat er jetzt für Probleme? Hat sie das mal analysiert, was der Bob jetzt für Probleme hat? Gut.
Ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich ihr gesagt habe, dass das dein Film ist.
Das wäre aber schon nochmal wichtig, das zu erfahren, oder?
Ja, das stimmt. Das wäre wichtig. Schon. Ja, das stimmt.
Sollte ich mir auch damit Daniel festhalten. Einfach dann wieder einen Kommentar schreiben.
Das stimmt mit Bobs Ehe nicht. Sehr gut. Nee, aber sie mochte ihn auch nicht. Also das. Aber ich glaube, sie hat es diesmal nicht so auf dich bezogen, weil es war halt wenigstens nicht maskulinistisch.
Aha. Naja, da bin ich ja nochmal davon gekommen. Gut. Ja, dann.
Ja, willst du mal anfangen, Bob? Oder soll ich anfangen und gleich die Stimmung vermiesen hier?
Das ist mir egal. Wenn du möchtest, fange ich gerne an. Mhm. Ich mochte das. Ich hab viel gelacht. Das ist natürlich unangenehm und das ist ein bisschen Fremdscham und so weiter. Das ist da alles drin. Und normalerweise kann ich mit Fremdscham auch nicht, aber wenn es in so einem eindeutig übertriebenen Setting ist, so wie jetzt bei dieser Tafel dort, wo ja klar ist, dass das so nicht passieren würde. Also der würde, dieser Typ würde nicht so immer wieder diese Sexdetails da auspacken und noch einen und noch einen und
alle schon
so gucken.
Genau. Das war ja noch schlimmer, eigentlich, was die gesagt hat.
Ja, das auch. Also das würde so nicht passieren und insofern war diese Fremdscham-Situation so unrealistisch, sag ich mal, und so eindeutig karikaturesk, dass ich viel lachen konnte und das gut wegstecken konnte, auch wenn ich normalerweise bei so eher so Fremdscham-Sachen, die so close to home sind, da kann ich auch oft nicht gut mit. Hier mochte ich dieses Überzeichnete von dem ganzen Film, von dem ganzen Dings und eben die Tatsache, was ich vorhin gesagt habe, dass er mir es nicht einfach gemacht hat, da meine Sympathien zu verteilen, sondern ich einfach so da sitzen musste und dieser Eskalation zugucken musste. Und man eben auch nicht wusste, wie würde das ausgehen? Würden sie es so machen wie in dem alten Film? Würden sie einen anderen Weg finden? Und von daher, ich mochte das. Ich gebe mal 7 Punkte.
Okay. Ganz umgeistert war ich nicht. Ich fand, er sah toll aus. Also gerade die Wahl der Locations, die Wahl der dieses Haus.
Ja, das Haus war auch wunderschön.
Aber auch ihr Restaurant war irgendwie mega süß. Ich sehe beide Hauptdarsteller und auch einige der Nebendarsteller, wenn ich sie denn erkenne, super gerne. Also eigentlich hat der Film alles gehabt, um mich da sehr gut abzuholen. Aber wie gesagt, die Art, wie sie mindestens auf der verbalen Ebene miteinander agiert haben, war mir ja, unangenehm, hat mich dann irgendwann auch genervt. So, mein Gott, gebt euch halt ein bisschen Mühe oder geht halt einfach weg. Ja, deswegen, es hat mich mehr geärgert. Ich habe öfter, muss ich zugeben, auch schnell mal weitergelesen, um zu gucken, ob noch irgendwas Großes Entscheidendes passiert. Ich habe immerhin nicht Skip gedrückt. Ich gebe 5 Punkte. Nee, es war, also geiler Look, geiles Schauspiel, aber irgendwie dazwischen nicht so. Nee, hat mich nicht, leider.
Ich muss ja sagen, ich mag Cumberbatch nicht mehr so besonders. Also ich mochte ihn bei Sherlock Holmes, aber danach finde ich ihn immer ein bisschen fies seitdem, egal in welchen Rollen. Und fand ich auch hier, hat irgendwas Fieses. Es war überhaupt nicht mein Film. Ich habe mich geärgert und ich habe dem quasi nichts abgewinnen können. Das Haus ist wunderschön, ja, da gebe ich Pluspunkte. Für die Nebendarsteller gebe ich auch Pluspunkte, obwohl die natürlich auch Karikaturen waren. Und dann komme ich mit all diesen Pluspunkten, komme ich bei gut gemeinten 2 Punkten raus. Ich mochte ihn einfach gar nicht. Ich mochte ihn gar nicht. Es war gar nicht mein Film.
Okay, haben wir den taktisch eingekreist?
So ist es. Dann kommen wir zum Trinken. Das ist einfach diesmal.
Das ist sehr einfach. Obwohl es schwierig, weil wir 3 Leute sind und ich glaube, sie hat 4 Negronis getrunken, oder? Oder 5?
Also nicht nur in dieser einen Dinner-Szene, wo sie irgendwie sich mehrere davon reingestellt hat, sondern den ganzen Film über eigentlich.
Ja, aber sie reden ja direkt auch darüber, über Negronis und
thematisieren. Aber sie trinken auch andere Sachen. Also sie trinken meiner Ansicht nach auch Gimlet, klar. Sie trinken mindestens auch Gin Tonic irgendwo und später trinken sie entweder Rotwein oder ich würde natürlich behaupten, es ist auf jeden Fall Manhattans. Also sie trinken ordentlich. Ich trinke trotzdem Wasser. Ich habe gestern, wir hatten ja jetzt einen Tag verschoben, weil ich irgendwie Kopfschmerzen hatte. Ich bin gestern mit meiner Tochter so mit den Köppen aneinander gerauscht, dass ich immer noch leichtes Kopfdrücken hatte. Sie, nee, ich merke nichts mehr, Papa. Aber sie ist auch mit ihrer Stirn oder oberhalb der Stirn gegen meinen Hinterkopf von schräg unten gedonnert. Also
Hinterköpfe sind weicher
und gerade wenn du von unten den Schädel beziehungsweise ich habe mich in den Sitz reingesetzt vom Auto und sie hing irgendwie noch halb nach vorne und da sind wir dann aneinander gerauscht. Ja, wir hatten ja dieses, habe ich euch kurz erzählt, der Bus musste irgendwie in die Reparatur und da haben wir dann einen Golf-Variant Benziner gekriegt und das war halt einfach eine Katastrophe, dieses Auto. komplett untermotorisiert und man ist halt, es verdirbt einen hart, muss ich. Es fällt mir jetzt erst so richtig auf, wie ein Elektroautofahren verdirbt. Das ist wirklich schlimm. So, das kommt dir überhaupt nicht aus dem Kopf. Dann piepste dieses Auto dauernd, weil es irgendein Problem hatte. Dann bin ich heute eingestiegen, also irgendwie, ja, wir müssten da noch mal ein paar Sachen prüfen. So, ja, was ist denn das Problem jetzt? Das Update ist irgendwie fehlgeschlagen. So, ja, da müssen sie nichts prüfen, da müssen sie das Update richtig einspielen. Kann man ruhig sagen. Naja, jedenfalls hatte ich dann noch einen Tag dieses dusselige Auto, steig heute ein und dann gehen irgendwie 27 Lampen an, irgendwie Öl-Liefersystem funktioniert nicht, Antriebssystem funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das
hast
funktioniert
nicht. Hast du nicht genug umgerührt mit dem Stecken in der Mitte? Der
hat ja keinen Stecken, das war ja eine Automatik.
Achso.
Da kommt noch weniger aus dem
Kopf. Siehst du, das ist der Fehler, der ist kein Stecken, da ist nicht umgerührt.
Genau, also es war so, ich hätte ihn auch tanken müssen, so, ich fahre ihn jetzt einfach auf den Hof. Und tank den nicht. Wenn es dringend notwendig ist, dass ich ihn tanke, fahre ich ihn auch zur Tankstelle, aber wenn ich liegen bleibe, holen sie mich, okay? Nee, lassen sie ihn hier stehen. Gut, danke. Also.
Das ist schön. Ja, man wird verwöhnt.
Dieses Pingliche, du musst dieses Auto unbedingt nachtanken und diesen Zettel. So, mein Gott, das ist ein Firmenauto, das zahlt doch eh die, scheißegal, buchst den drauf. Nerv mich nicht mit sowas. Boah, das, also, ja, und dann war dieser Sitz so niedrig und ja, sie hat irgendwie noch ihre Tasche hingeräumt, ich setze mich rein, dong, Körper aneinander. Ja, mir hat dann den halben Abend die Nase wehgetan, ich weiß auch nicht warum, irgendwie am Nasenrücken. Es hat mich erwischt, deswegen trinke ich keinen Alkohol, so.
Bräuchten wir sicher einen Neurologen für, der uns dann sagt, welchen Nervenbahnen du da einmal quer durch den Kopf geschossen hast.
Ja. Dass dir davon die Nase. Keine Ahnung, vielleicht habe ich mir auch einfach die Brille drauf gedrückt in einer anderen Situation oder ich weiß nicht.
Ja, das kann gut sein.
Genau. Also, das muss ja.
Ich habe übrigens meinen Negroni mit dem schottischen Lint and Lime Gin. Von der Insel Isla ist der, glaube ich. Und der hat so eine wunderschöne Flasche, so eine skulpturierte. Und ich habe tatsächlich auch eine Orangenzeste.
Oh!
Sehr gut, sehr gut. Ich habe meinen mit Tanqueray gemacht, ganz normal, aber mit Birr als Wermut.
Ich habe La Quintini als.
Ziemlich bitter und ich habe keine Orangenzeste, dafür habe ich 1,5 Tropfen Orange Bitter reingemacht in meinen Negroni.
Den Mr. Martini Trick.
Ja, das mache ich sehr, sehr oft so, das funktioniert eigentlich meist irgendwie.
Ich habe am Wochenende Negronis immer mit Zitronenzeste gemacht und habe im Hinterkopf den Christoph schimpfen gehört. Du kannst doch nicht die falsche Zeste darauf machen. Aber unsere Gäste oder die Gäste der Party, wo wir waren.
Das war wir haben da ziemlich quick and dirty Drinks gemacht. Es waren einfach irgendwie 6 Spirituosen da oder so und sonst quasi nichts. Und da musste man doch, ein Wermut war da, oder?
Wermut war da, ja. Es gab also eine Flasche Campano war da, das war schon gut.
Ah, genau, ja, richtig. Aber sonst halt nur Spirituosen und keinerlei anderen Additive und Zitrusfrüchte gab es.
Ja, und Campari gab es. Also das Negroni Manhattan war
Negroni
war
ging, machbar. Ja. Aber ja, war ein bisschen schwierig, aber ging. Wir haben's schon hingekriegt. Ja,
hat auch Spaß gemacht. Und man hat mal wieder Leute gehabt, was ja auch lustig war. Der Vater vom Gastgeber, der sich von seinem Sohn nie Drinks machen lässt, hat sich dann von mir irgendwie 4 hintereinander verabreichen lassen.
Der hast du ordentlich einen reingestellt. Und seiner
Frau. Und danach, auch, aber der habe ich gar nicht so viel Drinks gemacht. Das war, glaube ich, der Christoph.
Ja, beim, als sie krank, zum Schlafen wegging, hat die, auch irgendjemand gesagt, so, oh, ich dachte, sie läuft gegen die Glasscheibe.
Ja, und sie hat noch ein Glas Rotwein mit ins Bett genommen.
Ja, die hatten, vor allem die, das habe ich dann am nächsten Tag erfahren, die haben schon, bevor wir da waren, haben die schon Glühwein getrunken. Zum Vorglühen. Ich glaube, die hatten einfach Angst, dass man mit den jungen Leuten dann nicht so richtig saufen kann.
Ja. Little did they know.
Was ist denn da los? Die kannten uns doch. Na, nicht gut genug.
Diese jungen Leute, die da waren, um einen 50. Geburtstag zu feiern. Fantastisch.
Könnt ihr euch noch an den 50. Geburtstag eurer Eltern erinnern? Bei uns war das so eine sehr, nicht ernsthaft, aber schon so, man geht in ein, nee, wir waren nicht mehr in einem Restaurant, sondern so ein Raum in einem Restaurant, wo dann irgendwie alle kamen und dann wurden Reden gehalten und also mein Vater.
An den 50. von meinem, boah, das ist ja 33 Jahre.
Ja. Aber warst du auch schon älter als 4?
Unwesentlich. Ja gut, aber da war ich 10, nee, gell?
Also, ich glaube, bei mir waren...
Oder 15? Nee, ach, ich kann mich, nicht, kann mich nicht mehr erinnern.
Erinnere ich mich nicht mehr wirklich.
Also es ist noch gar nicht so lange her, war jetzt in den 2000ern erst bei mir, aber...
Ich kann mich an irgendeinen Runden von meinem Opa erinnern. Ich glaube, 70. oder 60. Wahrscheinlich eher 60. Da hat einer meiner Geschwister mit dem Messer in die Tischdecke geschnitten. Und zwar warum? In dem Restaurant, in dem ich dann bei meiner standesamtlichen Hochzeit waren, da im schönen Busch. Hm. Die hat so auf der, so mit dem Messer so auf die Tischkante geschnitten.
Einfach aus Langeweile, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es mein Bruder war oder meine Schwester, aber es war, er oder sie war sehr klein, auch immer vielleicht 3 oder 2.
Gut, dann ist das ja. Also ärgerlich, aber das kann man noch mal, kann auch noch verstehen. Nee,
ja, aber es hat für sehr viel Aufsehen gesorgt, deswegen weiß ich es heute auch.
Ja, gut.
Ja. Wenn man einem 3- oder 2-Jährigen ein Messer gibt, das scharf genug ist, um eine Tischkante zu verschneiden, dann ist aber auch so, da ist schon weiter vorne was schiefgegangen.
Ja, das war...
Nee, nur mein Bruder kam jetzt zu mir. Weißt du noch, der 50. vom Vater, das war irgendwie... eine andere spießige Veranstaltung, anders spießige Veranstaltung und nicht anders spießig, sondern spießig. Wieso gehen wir jetzt eigentlich schon auf 50. Geburtstage von unseren Freunden? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Das ist echt irre.
Das war ein bisschen angefasst.
Das war sehr schön, dass der Gastgeber hier eingeladen hat mit dem Zusatz auf der Einladung, dass man sich bitte mal in Schale werfen soll.
Ja.
Und wir deshalb die Chance
haben einige hat, nicht gelesen.
Haben einige nicht gelesen. So, einige kamen so semi, ich ziehe mir mal ein Hemd an, aber ich lasse die Sneaker an.
Und einige auch gar nicht.
Und einige auch gar nicht, aber dann und einige
haben sich dann noch einen Senffleck aufs Hemd gemacht.
Ja, auch das habe ich gesehen, ja.
Fantastisch.
Nee, aber es war schön. Ich meine, also ihr hattet eure Schottenröcke wieder an, ich hatte einen Anzug getragen, deine Frau, Christoph, hatte einen...
Ein goldenes
Glitzerkleid an und so. Es war alles,
es war ein Jumpsuit, kein Kleid.
Okay. Genau.
Und wir haben wieder Krawattenknoten-Eskalation geübt.
Ja, da hat der Gastgeber auch mitgemacht.
Oh, ja.
Auch
so einen ganz cool. Auch, der war auch mega cool.
Ein Merowinger-Knoten, fand ich sehr, sehr cool.
Ja, wo dann das kurze Ende, also dieses dünne kurze Ende von der Krawatte vorne hängt am Schluss.
Ja, und das sieht nochmal aus wie so ein kleiner Knoten. Hin, also mega gut.
Es ist ziemlich cooler Knoten gewesen.
Ja.
Ob ich das mit dem Weiß-Schwarz jetzt so gemacht hätte, wie er es gemacht hat, weiß ich nicht. Aber sah insgesamt schon stimmig aus.
Ich fand's cool. Ja.
Ja. Ey, und insofern, lustiger Abend auf vielen Ebenen, hat Spaß gemacht.
Ja, wie sind wir denn jetzt da gelandet?
Ich habe mit dieser Altern-Sache, die ist mir heute wieder aufgefallen. Ich habe nämlich heute dem Vater von einem alten Freund zum Geburtstag gratuliert. Der ist 70 geworden. Und also dieser alte Freund, das ist der Ex-Freund von meiner Schwester und der ein Norweger. Und wir waren, also mein Bruder und ich waren damals zweimal an Silvester bei dessen Familie in Norwegen. Und der Vater war halt sehr, sehr cool. Und,
war der nicht auf deiner Hochzeit? So.
War auch auf meiner Hochzeit, genau.
Haben die nicht auch sehr, so wild getanzt?
Natürlich. Die sind sehr, sehr lässig und sehr cool. Ich habe aber halt so eine Erinnerung, so, okay, das ist halt so der Vater-Vater, gell? Also so eine Vaterfigur, zu der man so aufsehen kann, gell? Schon damals. Und heute habe ich eben ihm geschrieben, er ist 70 geworden und dann ist mir halt beim Schreiben so aufgefallen, so, habe ich ihm auch über damals geschrieben und dann ist mir aufgefallen, so, der war damals so alt, wie ich jetzt bin.
Oh, what? Bist du auch so eine Vater-Vater-Figur?
Nee, ich denke nicht. Ja, wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich doch genauso. Aber das ist schon irre, wenn einem das so auffällt, so dass man Menschen, die man für alt gehalten hat, und man war ja selbst schon erwachsen. Es ist nicht so, als ich ein Kind war und zu dem aufgeschaut und gesagt, so, der ist halt sehr alt oder so. Nee, ich war ja auch schon, keine Ahnung, in den 20ern oder so. Und er war halt Ende 40. Das kam mir sehr alt vor. Und das ist halt auch sehr alt.
Tja, so ist das.
Ja, krass, wie das Leben verfliegt. Jetzt sind wir wieder da. Da sind wir wieder angekommen.
Werden wir nostalgisch. Darf ich trotzdem weitermachen?
Was haben wir noch? Natürlich,
mach weiter. Mit der Überleitung Leben verfliegt ist das auch nicht so schwer.
Christoph hat noch einen Film mitgebracht, den er gar nicht uns antun wollte, was ich auch nett finde, glaube ich. Der Tiger. Mhm. Erzähl.
Ja, ich möchte erstmal eine Spoilerwarnung abgeben, weil ich werde spoilern, muss ich.
Okay.
Das heißt, es ist ein Panzerfilm, Zweiter Weltkriegsfilm, deutscher Film, handelt von einer Tigerbesatzung. Also der Tiger ist ein Panzer gewesen, der in den Spätzeiten des Krieges praktisch so als sogenannte Wunderwaffe noch eingesetzt wurde. Und ich finde den Film so lala, nicht ganz schlecht, aber auch nicht so richtig gut.
So lala, so lala.
Genau. Also er ist schon eher gut, würde ich sagen. Aber es ist kein Meisterwerk, es ist jetzt nicht im Westen nichts Neues. Und alles Weitere, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, wenn euch das wichtig ist, dass ihr nicht gespoilert werdet, weil der hat einen Aspekt, den man spoilern kann oder nicht spoilern kann. Ich finde, das ist nicht relevant, aber egal. Dann springt jetzt zum nächsten Kapitel.
Skippen Sie bitte jetzt.
Bob, es wäre lustig, wenn wir beide jetzt auflegen.
Ihr schaut den Film nicht,
deswegen ist es bei Pluribus, aber jetzt bleibe ich mal da.
Ist hier nicht nötig. Also, ich finde, dass dieser Film sehr stark, ich will nicht sagen Klischees, aber filmische, wie soll man es nennen, Abziehpausen, jetzt nennt man nicht so, Blaupausen.
Abziehbilder.
Abziehbilder, Blaupausen benutzt, sodass es eigentlich keine Überraschung ist, was am Ende passiert. Das ist eigentlich nach 10 Minuten klar. Ich werde es euch jetzt schildern. Und zwar diese Panzerbesatzung irgendwo in Russland, Russlandfeldzug nach Stalingrad, müssen irgendwie eine Brücke verteidigen, die gesprengt werden soll von den Deutschen. Also praktisch ein Rückzug ist es. Gell? Und sie sind...
Es gibt doch so einen Film mit so einer Brücke über den Rhein, genauso ist, oder?
Ja, so genau. Diesmal geht es aber gegen die Russen, aber ja. Im Endeffekt, ja. Und sie stehen mitten auf dieser Brücke, die ziemlich, ziemlich lang ist und müssen halt halten und die Frage ist halt, kommen sie noch darunter, bevor die Brücke gesprengt wird von ihren eigenen Leuten? Sie wissen, wann die gesprengt wird. Sie wissen aber auch, wenn sie jetzt sich zurückziehen, dann haben die anderen, also die Russen noch irgendeine Chance, irgendwas zu machen. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen halt, dass sie mitten auf der Brücke sind und bis zum Ende aushalten und sie werden beschossen und dann explodiert die Brücke und alles explodiert, alles Feuer und so weiter, ja. Dann ein Cut und man sieht sie in so einer, mit ihrem Panzer, in so einem, wie so ein Sammellager oder so ein Wiederbereitmach-Bereich, wo sie die nächsten Befehle bekommen und sie werden auf so eine Himmelfahrtsmission geschickt. Sie sollen einen General holen, nämlich der Stalingrad kommandiert hat. Von dem, da sagt dann einer so, ist der nicht tot? Und dann sagt er, nee, offensichtlich nicht. Wir sollen den holen oder wir sollen den rausholen oder so. Und dann fahren sie ewig lang durch Landschaft, die sehr leer ist und irgendwie spooky. Und sie haben da natürlich schon auch Feinkontakt und so und spannende Begebenheiten und so. Aber irgendwie wirkt das alles.
Ey, warte mal, das ist jetzt nicht die Vorgeschichte zu der Brücke, sondern gehen mit dieser Brücke los, dann wild, dann explodiert die Brücke, genau. Sie kommen aber raus.
Richtig.
Und jetzt neue Mission.
Genau, okay. Neue Mission. Und jetzt kommen, genau, und jetzt fahren sie durch die Gegend. Und es ist alles so ein bisschen spooky. So, was wird am Ende wohl passieren? Frage ich euch.
Stellt sich raus, die sind schon tot und.
Genau, exakt das. Ja, es ist halt, okay. Ja, also wenn man so ein bisschen filmisches Wissen hat, ist es halt offensichtlich, was passiert. Sie sind tot und sie fahren durch die, durchs Fegefeuer im Endeffekt oder durch die, durch eine Gegend, die halt nicht so richtig auf der Erde ist. Was natürlich auch allegorisch so, ja, Zweiter Weltkrieg oder überhaupt Krieg. Völlig passend ist, ja. Also es ist, die Frage ist, sind die überhaupt noch? Also selbst wenn sie jetzt am Leben werden, also es bezieht sich im Endeffekt auf jeden Soldaten, der da im Krieg irgendwo ist der noch am Leben oder ist der eigentlich schon tot oder auf dem Weg ins Totenreich und so, ja, das wird da eben verhandelt. Das ist schon auch irgendwie klug, aber eine echte Überraschung ist es halt am Ende nicht. Und deswegen achtet man dann halt, oder ich habe halt dann drauf geachtet, auf so Hinweise, und es kommen massenweise so Hinweise. Also der eine sagt dann, wie viel Uhr ist es denn? Und dann sagt der andere, ja, 11:30. Oder meine Uhr sagt 11:30. Aber die geht halt auch nicht mehr seit der Brücke. Ja, klar, weil sie da halt gestorben sind, ja. Und solche Sachen kommen halt dauernd. Oder irgendeiner, dann kommen sie zu so einem Dorf, wo so Kriegsverbrechen gerade verübt werden. Und da sagt dann der SS-Offizier, spricht sie dann so an, als würde er sie kennen, und sagt dann sowas wie, er sagt irgendwie sowas Kryptisches irgendwie, habt ihr das Feuer gesehen oder könnt ihr das Feuer noch sehen oder irgendwie sowas. Also ganz klar in Bezug auf etwas, was sie gesehen haben, was mit ihm überhaupt nichts zu tun hat. Also er ist einfach nur eine, ja, irgendeine Personifikation von dieser Totenreise. Und dadurch bekommt es eben dieses, was dieser Schrecken, den man normalerweise bei Kriegs- oder beziehungsweise Antikriegsfilmen wie eben Im Westen nichts Neues hat, ist eben mehr oder weniger verpufft. Also ich war eigentlich bis fast zum Ende der Meinung, okay, es wird auch keiner sterben, weil es sind ja alle schon tot. Das ist nicht so, sie lassen da tatsächlich noch einen sterben. Aber so alles, was so an Spannung passiert, ist dadurch ein bisschen die Fallhöhe. Ist halt nicht so richtig da, wenn sie schon tot sind, ja?
Denn es wäre ja dann fast so, dass, wenn du dann richtig stirbst, hast du deine Reise durchs Fegefeuer vollendet, wäre im Zweifel fast besser, als da jetzt noch ewig rumzuhängen. Also ist es dann so inszeniert auch, dass das für den dann fast schon besser ist, als für die, die übrig bleiben?
Nee, das ist nicht so inszeniert. Nee, eigentlich ist das ziemlich so inszeniert, wie eben so Tode in so Kriegsfilmen inszeniert werden. Ist schon auch bewegend und so, und die beerdigen dann ihn und so auch. Aber nee. Und am Ende wird's dann halt eine on the nose.
Also die, so, dass du es als Zuschauer verstehst oder so, dass die Protagonisten es auch verstehen?
Die kommen dann in diesen Bunker, wo dieser General ist. Da ist eine ganz seltsame Feier gerade. So fast so eine 20er-Jahre-Feier, die da auch völlig deplatziert ist. Und dann wird er zu dem General geführt, der an einem riesigen Bankett sitzt, aber nur er. Er wird dann getrennt von seinen Kumpanen oder von seinen Untergebenen eigentlich. Mit er meine ich den Kapitän von dem Panzer oder den Kommandanten. Und er trifft dann eben diesen General, der ein alter Freund von ihm sein soll, was auch seltsam ist, weil die Dienstgrade passen nicht so richtig zusammen, weil er ist Leutnant und der ist General. Also, aber egal, ja, wollen wir nicht zu kleinlich sein. Und der General, die schauen dann zusammen in so einen Ofen, wo das Höllenfeuer brennt. Also es ist sehr offensichtlich. Und dann klickt es bei ihm auch so langsam so. Und der General fragt ihn dann so, dir ist doch klar, wo du bist hier, oder? Und dir ist doch klar, wo wir hingehen und was Sache ist. Und dann fällt irgendwann der Groschen. Und dann fällt ihm auch auf, dass eben das, was er in Flashbacks hatte, dass das eben, er hat so komische Feuerflashbacks. Das sind zum Teil nicht Feuerflashbacks an die Brücke, sondern an Kriegsverbrechen, die sie in Stalingrad begangen haben. Und dass das eben im Endeffekt das Fegefeuer für seine Verbrechen in Stalingrad war oder im Krieg eben.
Man hört da jetzt raus, die Tatsache, dass das sich so entschieden wurde, diesen Plotweg zu nehmen, nimmt der Sache irgendwie den Zahn, ein werter Kriegsthematik, Antikriegsfilm zu sein, und nimmt ihm so ein bisschen den Biss.
Genau, es nimmt ihm ein bisschen den Biss. Es macht ihn aber natürlich auch zu was Besonderem. Also es macht ihn halt zu nicht noch einem, wenn auch bewegenden, aber dann doch irgendwie generischen Kriegs-Antikriegsfilm, die sich ja im Endeffekt dann hauptsächlich dadurch unterscheiden, wie realistisch sie sind, wie erschütternd sie sind. Und das macht er halt nicht, sondern er ist halt bewusst allegorischer. Die Frage ist halt, wie bewusst das den Zuschauern gemacht werden soll. Ich finde, es ist sehr on the nose am Anfang, aber gut, wir haben halt auch schon sehr viele Filme gesehen. Ja? Es kann sein, dass anderen Leuten das nicht sofort auffällt und sie ihn dann halt als langweiligen Kriegsfilm sehen, weil er ist schon ein bisschen langweilig. Im Endeffekt fahren sie halt durch die Gegend, werden dann mal von Weitem beschossen, machen dann auch ein absurde, fahren dann mit einem Panzer durch einen Fluss, aber so durch einen richtig tiefen Fluss mit einem Schnorchel. Das konnte der Tiger, aber das hätte man halt nicht getan. Ja? Also es ist halt vor allem durch einen Fluss, den du, wo du überhaupt nicht weißt, wie dessen Flussbett ist. Du weißt ja gar nicht, ob du auf der anderen Seite rauskommst, wie steil der ist und so. Wer würde das so machen? Das ist völlig irre. Ja, es sind halt Bilder, die, ja, man hat halt, vielleicht hat man zeigen wollen, was der Tiger alles konnte, ich weiß es nicht. Aber es ist, ja, auch was Gefecht und so angeht, ist er schon ganz gut. Also der Film ist schon, der zeigt Dinge schon auch richtig, aber er zeigt schon auch Unsinn. Also sie beschießen da einen anderen Panzer, der dann halt wild explodiert, wie halt Panzer im normalerweise nicht explodieren. Also ja, wenn du zufällig halt das Munitionslager triffst, aber ich meine, kennen wir jetzt aus dem Ukraine-Krieg. Ne?
Oder haben wir schon viele fliegende Türme vom
T-72. Ja klar, wenn du halt, ja richtig, wenn du halt mit einer Drohne oder mit einer mit so einer Lancet Rakete ihn im richtigen Winkel von hinten triffst, ja, dann ja. Funktioniert das halt, ja. Aber wenn du halt so ein Ding von vorne beschießt,
ja, dann ja nicht.
Genau, kannst du froh sein, wenn du mal. Wird auch gezeigt, also einen Durchschuss kriegen sie. Das ist ja viel realistischer eigentlich. Aber ja, so, also so dieses Einschuss und große Explosion ist halt ein bisschen Unsinn. Aber gut, es sind halt Bilder. Also genauso wie mit diesem durch den Fluss fahren, das sind halt Bilder, die ja gezeigt werden. Aber ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Ich finde dieses durch einen spooky Wald fahren. Weil sie fahren nun mal durch die Nachwelt oder wie man es nennen mag, durchs Fegefeuer.
Jetzt haben die falschen Drink dafür. Purgatory trinken müssen.
Ja, stimmt, den Purgatory. Sehr wahr. Ja. Nee, aber es ist kein schlechter Film. Also er ist schon, ich habe ihn halt von Anfang an weniger als Kriegsfilm, sondern mehr so als, wie hieß denn der mit Robin Williams, wo der den Dante macht.
Ach, komme ich nicht drauf.
Nee, weiß ich auch nicht mehr. So in den 90ern, ne? Wo der so durch so eine sehr bunte, wo der seine, ja im Endeffekt ja genau die Geschichte der göttlichen Komödie. Also er ist auf der Suche nach der Seele seiner verstorbenen Frau. So ein bisschen was hatte der davon schon auch. Also so durchs Fegefeuer fahren. Also er hat schon was, aber es ist jetzt kein Standard-Kriegsfilm. Und es ist schon auch vorhersehbar. Also wenn sie das nicht wollten, dann hätten sie es anders machen sollen, weil das hat man schon kommen sehen. Trotzdem kein Film für dich, Stefan.
Nee.
Ist schon ein Kriegsfilm.
Nee, das mag ich auch nicht angucken. Das ist halt wieder sowas, das würde ich freiwillig nicht gucken. Und wenn er jetzt nicht gekommen wäre, wäre ich hinterher irgendwie stolz auf mich, dass ich ihn durchgehalten habe. Aber ach, so richtig Spaß hätte ich zu keinem Zeitpunkt, glaube ich.
Nee. Nee, also, was heißt, ja, mit Spaß? Also, es ist schon, und das ist natürlich jetzt schon ein bisschen gemein, so einem Film gegenüber das zu sagen, ich finde, es ist schon eher so eine plätschernde Unterhaltung. So, es ist gar nicht so bös gemeint, wie es klingt, aber es ist halt so ein Film, wo du nicht super schockiert bist, wo du nicht gelangweilt bist, sondern du bist schon interessiert, denkst, ja, ja, interessant, schön, aha. Und ja, fieberst natürlich schon auch so ein bisschen nach, gucke ich mal, ob ich noch mehr von diesen Hinweisen finde, dass es die Nachwelt ist. So ein bisschen puzzelmäßig. Gell? Es ist schon so ein bisschen Unterhaltungsfilm, was halt schon ein bisschen gemein ist bei so einem schweren Thema. Also,
ja.
Hinter dem Horizont, meintest du den?
Ja, genau, den meinte ich.
Dreams May Come. Gut, haben wir das auch noch nachgereicht. Gut. Beziehungsweise nicht gut oder so mittelgut.
Ja, so lala.
So lala, so lala. Jetzt habe ich hier so einen Blumentopf-Ohrwurm.
Ja. Du weißt, auf wessen Playlist dieses Lied ist, oder?
Auf der deiner Frau, ja. Ist auch auf der Playlist meiner Kinder. Und da sind auch nicht ganz alle Textzeilen für Kinder in diesem Lied.
Oh, oje, oje.
Sie checken
stimmt, ich erinnere mich, ja.
Ja. Gut. Der Tiger. Das war der Film-Content für diese Woche.
Ja.
Aber bewegt, Bild gibt's ja gerade reichlich.
Oh ja.
Wer schaut Olympia?
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt Faschings.
Oh Gott.
Meinst, wie es singt und lacht.
Das kommt erst am Freitag.
Ja, du weißt sogar, sowas sogar.
Ja, weil das schon seit 50 Jahren am Freitag vor Fasching kommt.
Ha, okay, gut.
Also wenn es nicht verschoben ist. Früher gab es es immer an dem Freitag vor Fasching.
Ich habe das nie geschaut. Also länger als 5 Minuten habe ich es, glaube ich, nie geschaut. Vielleicht mal 10, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Weil die haben es, glaube ich, schon geschaut.
Ja, also ich habe das als Kind halt dann irgendwie mit meinen Eltern mitgeschaut. Und ich weiß, dass ich einmal, da habe ich in der WG gewohnt, da habe ich da versehentlich reingeschaltet und bin wirklich eine halbe Stunde oder so hart hängen geblieben, weil da irgendwie 2, 3 richtig gute Leute hintereinander kamen. Und dann kam irgendwas Doofes und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann war es jedes Mal doof, wenn ich wieder da war. Aber so diese halbe Stunde, die war richtig gut.
Kurt Knebel ist gestorben, habt ihr das mitgekriegt? Badesalz.
Ja, habe ich mitbekommen. Heißt nicht Kurt. Ja.
Heißt er nicht,
hieß er nicht anders?
Aber Knebel hieß er.
Gerd Knebel,
oder?
Ja. Nee.
Gerd Knebel.
Ja, genau.
Ja, nicht Kurt.
Ich war jetzt auch gerade verwirrt, aber wusste auch nicht, was falsch ist.
Irgendwas mit 4 Buchstaben und einem K-Laut vorne.
Ja, es ist schon vor einer Woche oder so, gell? Ja.
Ja, oder 2 Wochen, ja.
Seitdem genau. Geht natürlich auf allen Social-Media-Kanälen
saugut.
Badesalz-Sketche wieder steil.
Oh, die sind so gut. Und die sind so aktuell noch. Das ist irre.
Viele, ja. Tatsächlich. Ja. Wie sind wir jetzt hier hingekommen? Weiß keiner mehr.
Fasching. Olympia. Ach nee, Olympia, nicht Fasching, Olympia.
Genau. Stefan ist ja immer so ein mega Olympia-Sommer-Fan. Bist du auch Winter so genau drin? Ja.
Also Olympische Spiele sind Olympische Spiele, David. Alles guckt.
Das heißt, du suchtest auch gerade hart alles, was so ist.
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht von der Eröffnungsfeier, muss ich sagen. Die war so.
Habe ich nur so eine, die wollte ich noch gucken am nächsten Morgen mit meinen Kindern, weil die sind dann schon im Bett gewesen. Und da habe ich ganz kühn gesagt, die gibt es ja dann in der Mediathek zum Nachgucken. Ja, denkst du? Also ich habe sie zumindest nicht gefunden.
War das die mit Kid Rock?
Oh, Super Bowl, müssen wir auch gleich nochmal reden. Ja.
Machen wir gleich noch. Das war nicht die mit Kid Rock. Zumindest gab es die nicht in meiner Mediathek. Ich habe da nur so einen Zusammenschnitt, 19 Minuten Schnelldurchlauf gefunden. Dann habe ich den mit den Kindern geguckt.
Das war wahrscheinlich das Beste gesehen. Ich habe
das andere Ding auch einfach nicht gesehen. Das kann schon sein. Aber...
War es nicht so gut wie im Sommer?
Was hat dich enttäuscht?
In Paris?
Ja, es war so mühsam.
Ist nicht Luciano Pavarotti oder so, der da gejault hat? Und
keine Metalcore-Band?
Nee. Es war alles so harmlos, so zurückhaltend. So. Also, ich finde halt so eine Eröffnungsfeier, das ist halt das größte Sportfest der Welt. Das alle 4 Jahre für den Winter jetzt mal stattfindet. Ich finde, da kann man auch volles Rohr gehen. Aber es war halt hier so, ja, mit gebremstem Schaum alles.
Wir noch mal ein bisschen.
Es war alles so zurückhaltend. Also waren ein paar schöne Ideen drin. Es waren ein paar schöne Sachen so, Italien mitbringen. Es war eine Comedian drin, die in Anführungsstrichen eine Rede halten wollte und dabei ist ihr leider das Mikrofon kaputt gegangen und dann hat sie nur mit diesen italienischen Handgesten die komplette Rede gehalten und das wurde dann halt immer untertitelt. Das war wirklich sehr lustig und dann kommt noch jemand dazu und dann machen sie beide diese Gesten und reden quasi ohne Sprache, nur mit Gestik. Das war wirklich gut, aber sonst auch, ja, auch die Entzündung vom Feuer war so, ach ja, das ist so ein Knödli. Das Feuer war ja in Paris schon übersichtlich aufregend. Aber ja, ich war ja da und das wirkte halt, wenn man davor stand, das war wirklich traurig. Also war halt nicht mal Feuer, gell? Es war halt Licht. Ja,
echt?
Das war halt irgendwie LED-Streifen und ein bisschen Dampf.
Was? Da ist keine Gasflamme? Nee.
Und in Italien hatten wir jetzt wieder die Gasflamme, aber halt auch so ein Flämmchen, nicht so ein Feuer. Ich denke, in 2 Jahren in Amerika, da wird's wieder, die werden's wieder übertreiben.
Ja, warten wir mal. Die zünden eine Ölquelle an, einfach.
Warten wir mal ab, was in 2 Jahren in Amerika ist.
Ja, ja, das ist, also, ja, gut. Aber sonst machen mir die Spiele schon sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich finde auch gerade diese Free-Ski-Disziplinen.
Ich schaue ja fast nichts anderes.
Also hier, was kam? Heute war Buckelpisten.
Buckelpiste und
absurd
und Snowboard
Halfpipe, genau. Gestern war Slopestyle. Das ist auch sehr cool. Das
liebt mein Sohn. Das ist
auch so cool. Alter Schwede. Ja,
das stimmt.
Ja. Und den Kommentator, diesen Co-Kommentator, den sie dabei haben. Hast du das gehört? Also diese beiden Kommentatoren.
Nee, ich schaue fast nur
tonlos.
So Konservenzeug. Ach so, okay. Und dann, ich glaube, das war ohne Ton. Auch das, was ich heute geschaut habe, war,
Kommentar. Jedenfalls die, ich weiß gar nicht, wo der ist, da haben sie halt einen ehemaligen, einer, der es fast mal zu den Spielen geschafft hat und einen, der sich aber gut da auskennt. Und die beiden unterhalten sich dann und erklären immer auch für Laien, was das jetzt wieder für ein Sprung war und weißt du, wo dann jemand anfangen muss, in der Zeitlupe zu zählen, wie viel Drehungen der macht, da springt er halt los und dann sagt er fast den kompletten Sprung auf. Das ist ein 360 irgendwas Grab Dings irgendwie siebenfach gedreht und
so. Jetzt wo du es sagst, so einen Kommentar habe ich auch drin, aber ich ignoriere ihn ziemlich.
Aber da gab es halt auch
so Worte, sind die man gar nicht kennt.
Ja. Double Cork, irgendwas. Gut. Aber sie erklären es halt auch.
Andere Dinger, wo der in der Wiederholung dann immer wird bei diesen Snowboardern, wo die da runterfahren und dann über diese Rampe springen und sich dann da 65.400 Mal drehen und dann landen. Und der Moderator, das war ohne so einen Experten, jedes Mal versucht, in der ersten Wiederholung ist die Kamera so von hinten. Und dann siehst du den so von hinten über die Rampe fahren und dann springen die ersten Drehungen und dann verschwindet der halt hinter der Rampe, fliegt er da so nach unten halt. Und erst in der zweiten Wiederholung hast du eine Chance, den ganzen Sprung zu sehen. Und er hört über die gesamte Übertragung nicht auf, immer aus der hinteren Perspektive zu versuchen, zu zählen, wie viele Drehungen es sind. Und es endet halt immer in dem Augenblick, wo die hinter der Rampe verschwinden, kann er nicht mehr weiterzählen. Und dann immer so, ich glaube, vielleicht hat er die fünfte noch und dann kommt die zweite Wiederholung und dann zählt er nochmal von vorne und bei dem nächsten Springer macht das wieder und bei dem nächsten Springer macht das wieder und bei dem nächsten Springer macht das wieder und du denkst dir, lernst du es irgendwann mal, dass du es in der ersten Wiederholung nicht zählen kannst? So, es muss doch, die Kameraperspektive ändert sich nicht.
Aber ich muss sagen, Kameraperspektive ist eh so ein gutes Stichwort. Ich finde es ja schon sehr geil, wie das halt mit Drohnen mittlerweile funktioniert.
Habt ihr die Abfahrt gesehen? Super engen auch Bereichen.
Beim Rodeln.
Ja, beim Rodeln,
genau. Das fliegt die Drohne durch diesen Eiskanal. Und ich dachte, wie geht denn das, dass die da nicht kollidiert? Das ist ja krass.
Und zwar immer und immer und immer wieder.
Und in was für einer Geschwindigkeit.
Die Leute, die das fliegen, müssen unfassbar sein. Also ich habe ein Video gesehen, wie sie es beim Eisschnelllauf machen. Das war jetzt kürzlich hat Eurosport, glaube ich, auf Insta gepostet. Aber da ist ja Platz, ne? Aber da sah man dann halt, das sind so First-Person-View-Controller.
Die haben
Drohnen, Brille auf, also die sitzen da mit Goggles und fliegen das Ding. Aber das heißt wirklich, es ist handgesteuert.
Beim Rodeln hätte ich gedacht, dass das automatisiert ist.
Hatte ich auch gedacht, ja. Zuerst habe ich gedacht, es ist in der Schiene an der Decke. Aber zum einen hörst du dann.
Man sieht es ja auch dann.
Ja, und du hörst im Ton, vor allen Dingen das Gekreische von den Rotoren. Hm. Und du siehst auch, dass es jedes Mal leicht anders ist. Von daher, es konnte keine Schiene sein. Beeindruckend. Wirklich beeindruckend.
Und auch beim Snowboarden, auch wie das Ding hinter denen herfliegt und so.
Ja, und auch bei der Abfahrt, wenn die da mit 140 runterblasen und dann kommt die Drohne von hinten.
Fliegt das Ding hinterher.
Ja, und vor allen Dingen, du siehst, die fliegen dann ein Stück und dann fliegen die wieder weg und weiter unten wartet die nächste schon in der Luft und geht dann hinterher. Aha. Das ist so cool. Also,
das ist so das geil, ist schon gemacht, geil gemacht.
Boah. Also die
gruselig.
Die Aufnahmetechnik diesmal ist wirklich gut.
Ist einfach. Ja.
Aber auch eben bei anderen Sportarten ist es ganz oft ganz, ganz tolle Sachen, die sie da gemacht haben.
Ja, Eiskunstlaufen.
Was haben sie da gemacht? Das habe ich nicht gesehen.
Ja, auch mit Drohnen.
Echt?
Ah. Oh. Außenrum.
Okay. Cool. Das ist irre. Ist das so ein Steadicam-Artist, der auch gut Schlittschuh fahren kann? Das wäre doch mal geil.
Ja, der stört dann das Gesamtbild, aber schon geil, ja.
Hätte so eine kreischende Drohne aber auch.
Aber nee, beim Eisschnelllaufen war die Drohne. Beim Eiskunstlaufen haben die, glaube ich, keine Drohnen. Da haben die nur so.
Wie haben sie das? Also das ja, habe ich heute was gesehen, wo sie um ihn rumfahren, aber komplett um ihn rumfahren.
Ich glaube, die haben das Gleiche, was sie im Fußballstadion auch machen, diese Spider-Cam, die in den vier Ecken aufgehangen ist.
Aber das war, ja, ich habe heute so eine Optik gesehen, wo es eher von unten war und um ihn rum war. Da habe ich mich schon gefragt, wie das geht, aber.
Was sie beim Eisschnelllauf auch haben, ist so eine Kamera, die auf einer Schiene
aussieht. Ja, genau, so
um den Ring drumherum rast.
Vielleicht unfassbar schnell. Vielleicht haben sie es damit auch gemacht und dann mit Zoom und dann verschieden miteinander verschränkt oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ja, wenn es dasselbe Stadion wäre, vielleicht, ja, keine Ahnung.
Nee, es sind ganz unterschiedliche Stadien.
Die machen immer die Türen auf und gehen durch die Türen durch, das kann nicht sein.
Eigentlich nicht, gell? Nee. Ja. Aber ja, irre. Also, was sie da machen, das ist schon wirklich hart,
muss man sagen, ja. Aufregen musste ich mich ein bisschen auf Social Media über die Olympia-Kommentare zu Curling. Das war auch sehr lustig. Da habe ich mal wieder ausprobiert, wie die unterschiedlichen Social Networks so sind. Ich habe halt irgendwie rumgepöbelt, dass der Kommentator, der irgendwie da zu dem einen gegebenen Zeitpunkt, wo ich das gepostet habe, im ZDF Mediathek, das Curling kommentiert hat, und der war halt komplett ahnungslos. Also der hat Mixed Doubles kommentiert und er hat im Grunde nur gesagt, was er sieht, ohne jegliches Fachwissen. Es war grotesk. Und dann habe ich das gepostet, wie man das heute so macht, auf Mastodon, Blue Sky, Threads und ja, das war's, glaube ich.
Hast du auch das ZDF gleich mit verlinkt?
Nee, habe ich nicht, weil ich weiß nicht, ob die überhaupt auf Mastodon und Blue Sky und wo die überall sind, und auf Threads wahrscheinlich sowieso nicht. War mir auch egal, ich wollte es einfach nur mal kurz von der Seele husten, mir, dass mich das aufregt. Und auf Mastodon ist gar nichts passiert. Doch, ich glaube, da hat einer hat's geliked. Und irgendwie hat mir noch jemand empfohlen, mach doch stattdessen Musik an. So. Und ja, okay, fair enough. Aber ich will ja eigentlich, die Leute sprechen ja miteinander. Die Curler haben ja Mikrofone dran. Und deshalb, lass einfach den scheiß Kommentar weg. Dann kann ich hören, was die miteinander reden. Vor allen Dingen, weil es zwei Mannschaften waren, die beide
Englisch sprachen. Das ist ganz gut. Ich habe neulich Estland gegen Japan geguckt. Das war übersichtlich mit meinem Verständnis.
Da kannst du dann Musik anmachen, ja. Genau, auf Blue Sky haben es ein paar Leute irgendwie, ich glaube, gab es ein paar Likes und irgendwie, weiß gar nicht, keine nennenswerten Reaktionen. Und dann auf Threads. Auf Threads hat dieser Post weit über, ich glaube, über 1000 Views bekommen.
Was ist denn Threads?
Das ist der Twitter-Klon von Facebook, also von Meta.
Ah, okay.
Hast du auch einen Account automatisch, wenn du willst, wenn du einen Instagram-Account hast, dann brauchst du irgendwie nur einmal klicken und dann wird dein Threads-Account unter demselben Handle mit demselben Passwort aktiviert und dann bist du da drin. Okay. Muss man nicht hin, ist Cesspool of Hate. und genau das ist dann auch passiert. So. Also ich
jetzt
wurde
hast du Werbung von Christoph gemacht. Der legt gerade den Account an.
Es ist wirklich faszinierend, wirklich. Ich habe denselben Post Wort für Wort, nee, das stimmt nicht, die sind nicht exakt Wort für Wort, weil die unterschiedliche Längen haben, wie lang ein Post sein musste. Und ich glaube, auf irgendeinem Netzwerk, ich hatte den geschrieben in voller Länge und so hat er sich irgendwie nicht überall posten lassen. Da musste ich ein bisschen kürzen, aber inhaltlich war er identisch. Und dann wurde mir gleich vorgeworfen, ich sei ein, was, kognitiv spärlich möbliertes irgendwas. Weil das könne ja gar nicht sein, auf dem ZDF läuft gerade Soko Leipzig. So, und dann habe ich gedacht, so, ja, okay, das gibt sowas wie die Mediathek.
Also die dachten, dass du gerade Soko Leipzig schaust und es für Curling hältst, oder was? Oder was haben die gedacht?
Nee, irgendeiner hat dann gesagt, weil es gerade auf der ARD läuft, nicht mal ZDF und ARD auseinanderhalten können, wissen wir ja, wie blöd der ist, so ungefähr. So ging das los. Also sofort voll Messer zwischen den Zähnen, sofort Hasskappe auf. Inhaltlich nichts dazu zu beizutragen von Curling, wahrscheinlich keine Ahnung. Ich habe jetzt dann auch widerstanden,
da irgendwie reinzuschreiben. Warum waren die da so involviert sofort, so
genau,
emotional?
Genau, das verstehe ich nicht.
Erstaunlich,
sofort,
oder?
Sofort dieser Hass. Und ich meine, jetzt hast du hier das mit dem schwulen Schiedsrichter, der irgendwie seinen Freund küsst und dann
beim Curling oder was?
Nee, beim Fußball. Der dann irgendwie Todesdrohungen gekriegt hat und die Polizei wollte ihn nicht beschützen, weil sie gesagt haben, ja, können wir jetzt nichts machen, und nächsten Tag liegt er im Krankenhaus, weil er irgendwie zusammengeschlagen worden ist.
Echt?
Ja, krass. So Sachen passieren hier gerade in Deutschland. Mann, und krass. Klar, das ist jetzt überhaupt nicht zu vergleichen und ich will das auch gar nicht vergleichen, aber so dieses...
Und das waren auch diese Threads-Typen.
Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Nee, aber diese Menge an Hass, die so in den Leuten drin ist.
Aha, ja, das ist irre.
Wenn irgendwas nichts, völlig Nichtiges passiert, oder klar, ich meine, wenn ich jetzt sage, der Kommentator ist ahnungslos, weil ich ja fast ein Jahrzehnt lang Curling gespielt habe und es, glaube ich, so einigermaßen beurteilen kann, ob der weiß, wovon er redet oder nicht, dann fliegt da Leuten die Hutschnur weg, die da wahrscheinlich nicht beurteilen können, so voll im Dunning-Kruger-Effekt drin, so, ob ich jetzt da recht habe oder nicht. Es gab eine Person, mit der ich eine, ich habe die anderen dann alle geblockt, ich weiß auch nicht, ob man das jetzt noch nachlesen kann, weil wenn ich die blocke, dann werden die, glaube ich, auch anderen Leuten, wenn die Posts unter meinen Antworten nicht mehr, glaube ich, weiß ich nicht sicher, also wenn ihr es finden wollt, schaut rein, aber ich weiß nicht, ob es noch sichtbar ist. Eine Person war drin, die dann irgendwie, also ein bisschen angefangen hat, das zu verteidigen, aber mehr so von der Schiene von, das ist ja eine Mammutaufgabe, diese hunderte von Stunden Streaming mit ganz wenigen Kommentatoren abzudecken und so weiter. Und die Person ist nicht beleidigend geworden, da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und am Ende irgendwie einen Punkt gefunden, an dem wir uns treffen konnten. Aber diese
anderen
Leute.
Das ist ja auch sachlich, das ist ja ein sachliches Argument.
Genau, die anderen Leute, es ist wirklich der Knaller.
Ja, vor allem, warum? Das ist das, was ich wirklich so am erstaunlichsten finde. Warum sind die so angefasst davon? Also.
Genau.
Ich verstehe es einfach nicht.
Ich auch nicht.
Weil offensichtlich war das Thema ja egal.
Und ich keinen Putzfrauenwitz gemacht habe, wie das in ihrem Weltbild zurecht passen würde oder keine Ahnung. Ist auch so, also klickst du das Bild an von dem Typen und er ist halt so ein Diesel-Dieter. Also, so, weißt du, so. Oh.
Dem war Curling halt wichtig.
Nee, oder total. Nicht? Dem waren war das ZDF wichtig, weil die ja immer so auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ich verstehe es nicht.
Ja, es ist wirklich komisch. Also nicht verständlich.
Vielleicht war es irgendwie sein Lieblingsfußballkommentator, den ich da beleidigt habe. Aber er kann es ja nicht wissen, welcher Moderator es gewesen ist, weil er hat ja das ZDF angemacht, hat Soko Leipzig gesehen und deshalb nicht verstanden, wo ich das geguckt habe. Ich habe im ersten Augenblick, als der Post kam, habe ich ja gedacht, oh, hast du dich jetzt so peinlich blamiert, warst die ARD und du hast ZDF geschrieben. Und dann bin ich extra nochmal zum Fernseher gelaufen, weil das lief noch, es war schon, der Livestream war zu Ende und es warte dann irgendwie dieses Nachlaufen, wo die Leute dann da. Mhm. Dann bin ich nochmal hingelaufen und dachte, nee, es ist ZDF. Es ist ZDF, ich sehe es, da ist ein ZDF-Logo. Und dann waren ganz viele in den Kommentaren irgendwie der Meinung, der ist ja ein bisschen blöd, weil er nicht ARD und ZDF auseinanderhalten kann. Und du denkst, ich guck's auf dem ZDF, es ist ein ZDF-Logo. Um was wollt ihr von mir? So, weil es nicht das Live-ZDF ist und ihr von der Mediathek noch nie gehört habt im 2026. Anstrengend. Aber heute, toll, jetzt ab heute ist ja, der Mixed Doubles war ja jetzt gewesen, Curling. Und heute habe ich jetzt mal das erste Spiel gesehen, wo Sarah Mesenzehl mitkommentiert hat, die Tochter von Markus Mesenzehl und die Schwester
Dingsbums Mesenzehl.
Dingsbums Mesenzehl, der in der deutschen Mannschaft, ich glaube, Second spielt. Markus Mesenzehl war bei Olympia für Deutschland im Curling, ich glaube, Salt Lake City. Und
das ist aber auch schon ein paar Tage her.
Ist das schon ein paar Tage her und gegen den habe ich damals noch gespielt. Und der heutige Bundestrainer, der Herr Kapp, war auch ein damaliger Gegner von mir. Und ich glaube, der Skip Muscatewicz, der hat gerade angefangen mit Curling, als ich so aufgehört habe. Gegen den habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Damals noch in völlig anderen Zusammensetzungen als heute. Und irgendwie ist es lustig. Ich gucke jetzt so Curling und das Mixed Doubles, da war ja keine deutsche Beteiligung dabei. Da war ich für Schweden und für England. England ist am Ende Vierter geworden. Schweden hat gewonnen mit einem fantastischen Finale gestern Abend. Da war ein Moderator, ein anderer, das war aber auch ARD, der hatte, das ging so. Ich glaube, der hatte schon mal ein paar Curling-Spiele gesehen. Aber da war schon auch noch Luft nach oben. Und heute Auftakt der deutschen Mannschaft in dem sozusagen Classic Curling, es ist ja Mixed Doubles jetzt gewesen und jetzt ist das klassische Curling, es sind zwei unterschiedliche Geschmacksrichtungen von Curling, jetzt kommt sozusagen das Klassische, was ich damals gespielt habe, damals gab es noch kein Mixed Curling oder das hat gerade angefangen, als ich aufgehört habe und das Klassische jetzt, da ist deutsche Beteiligung dabei, jetzt waren die zum ersten Mal auf dem Eis und kommentiert hat eben als Expertin Sarah Mesenzehl. Und das war jetzt ganz anders. Auch der Moderator-Kollege, der da dabei war, hatte sehr viel mehr Ahnung oder sie hat ihn ordentlich eingenordet vorher. Keine Ahnung, wie das gelaufen ist, aber der wusste, wovon er sprach. Und wenn er es nicht wusste, dann hat er eben auf sie und auf ihre Expertise zurückgegriffen. Das war ganz fantastisch. So soll das eigentlich immer sein. Sie können es also. So bitte mehr davon jetzt für den Rest des Wettbewerbs. Auch wenn Deutschland jetzt gerade hier parallel, während wir noch über den Tiger sprachen, verloren hat. Aber im Extra-End, beim allerletzten Stein, also war solide gegen Kanada, darf man auch mal verlieren.
Ja, das ist doch die große Nation im Curling, oder?
Das ist die ganz, ganz große Nation, auch wenn in den letzten Jahren auch Schweden immer sehr erfolgreich war. Und von daher, das jetzt mal noch nicht weiß, ob die jetzt so das Abo auf die Goldmedaille haben. Müssen wir mal gucken, wie das ausgeht.
Okay, jetzt kommt natürlich die Frage, die alle unsere Hörer interessiert. 2030, du da mit deiner Gattin in Frankreich beim Mixed?
Das ist eher unwahrscheinlich.
Jetzt mach mal also.
Aber das, meine Gattin hat auch gesagt, sie ist jetzt voll angetan von Mixed Double, weil das ist eine andere Spielart von Curling, die explizit, glaube ich, auf mehr, wie soll man sagen, Watchability getrimmt worden ist. Das merkt man schon ganz deutlich. Also es ist,
hey, warum? Was ist denn da anders?
Es ist kürz. Also erstmal sind es nur zwei Spieler pro Team. Jeder Spieler spielt auch nicht 8 Steine wie normalerweise, sondern nur 5. Es werden nicht 10 Ends gespielt, sondern 8 Ends nur. Das heißt, und es gibt ein Zeitlimit.
Normalerweise sind da ja immer so 2 Leute mit Besen, oder?
Richtig.
Und da ist dann nur einer, oder was?
Genau, und zwar auch der den Stein selber spielt. Also du spielst den und dann springst du auf und rennst hinterher.
Das ist hart, ja.
Ja. Und
das ist ja krass.
Haben wir früher auch oft gemacht, wenn wir 3 Wischer wollten. Oder es gab bei uns damals auch Turniere, wo dann irgendwie einer krank geworden ist und wir waren zu 4 gemeldet, sind nur zu 3 hingefahren, weil der eine krank war.
Ist der Stein nicht viel zu schnell?
Nee, das schafft man schon. Bei einem Takeout musst du am Anfang einmal ordentlich Gas geben, weil du hast ja in dem Augenblick, wo du loslässt, hast du ja die gleiche Geschwindigkeit wie der Stein.
Aber du hast ja, doch, was hast du für, du hast doch da irgendwie 2 verschiedene Schuhe an oder irgendwie so ein Quatsch.
Genau,
ne?
Einen zum Schwung holen und einen zum Rutschen.
Mit dem läufst du dann auch davor?
Easy, das renne ich dir ganz easy hinterher, das ist kein Thema. Du brauchst im Grunde nur aufstehen und du, wie gesagt, in dem Augenblick, wo du den Stein loslässt, hast du ja genau dieselbe Geschwindigkeit wie dein Stein. Und normalerweise, klar, du bremst dann, weil du hast ein Knie auf dem Boden und du hast die Oberseite von deinem Schuh vermutlich
aber
auf dem Boden.
Ich stelle mir so vor, du machst dann eine Judo-Rolle und stehst dann wieder auf dem Bein.
Drückst dein Knie von dem anderen Bein durch und dann stehst du wieder.
Achso, das ist langweilig.
Und dann machst du 1-2 harte Tritte mit dem Fuß, wo du Grip hast. Und der andere Fuß hat ja also stehst du auf einer Teflonplatte. Also das ist quasi eigentlich erstmal schlimmer als ein Schlittschuh, weil es rutscht in alle Richtungen. Es gibt keinen Halt nach rechts und links wie bei einem Schlittschuh, sondern es gibt keinen Halt in irgendeine Richtung. Weshalb du diesen Fuß eigentlich immer mittig unter deinem Schwerpunkt hast. Wenn du den irgendwann mal aus deinem Schwerpunkt rausbringst, liegst du wahrscheinlich auf der Fresse. Und deshalb versuchst du den immer mittig zu halten und der andere ist dein Antriebsfuß. Damit kannst du rumprügeln in der Gegend und gucken, in welche Richtung du dich katapultieren möchtest.
Aber die normalerweise so fegen, die haben ja schon andere Schuhe an, oder?
Nein, die haben dieselben Schuhe an. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, auf den glatten Fuß so eine Gummikappe drauf zu machen, damit du 2 grippende Seiten hast. Und ganz wenige Spieler benutzen diese Gummikappe zum Wischen, machen die drauf und laufen dann quasi neben dem Stein her. Aber auf dem hohen Niveau kenne ich eigentlich fast niemanden, der das tut. Eigentlich wischt man auch mit Slider.
Und beim Mixed ist praktisch der Partner oder die Partnerin steht nur an der Seite und guckt zu, oder was?
Nee, also normalerweise stellt man ja so einen Besen an die Stelle, wo man den Stein sozusagen hinspielt, wo man drauf zielt. Und den Part machen sie manchmal, wenn es wichtig ist, stellt die Partnerin oder Partner, je nachdem wer gerade dran ist, den Besen dahin und derjenige gibt ab und zielt und wischt dann alleine. Oft ist es aber so, wenn sie erwarten, dass sie viel wischen müssen und das jetzt vielleicht von der Richtung her nicht so 100% wichtig ist oder so nur 90%, dann merkt man sich irgendwie, keine Ahnung, ich ziele auf die also Nummer.
Die andere darf auch wischen.
Die darf auch wischen, das ist ja auch normal im Curling so. Da wo die beiden wischen, dürfen theoretisch auch 3 oder 4 Leute wischen. Oder zumindestens.
Ja, na gut, wenn das Team nur aus 2 ist, dann dürfen nur 2.
Ja, genau. Ich meine, jetzt im Classic-Curling kannst du da theoretisch auch mit mehr Leuten wischen. Und dann wird es so gemacht, dass die beide dann hintergehen zu der Stelle, als andere Ende, wo der Stein gespielt wird und dann beide ganz normal wischen, sodass sie die volle Wischerpower haben. Und wenn es wichtig ist und genau auf den Winkel und so ankommt und jemand den exakt beobachten muss, dann wird es manchmal entweder von hinten, dass diejenige Person, die gerade abgegeben hat, nicht hinterher rennt, sondern quasi auf dem Eis liegen bleibt, mehr oder weniger, und dem Stein hinterher schaut und eben die Richtung beurteilt, weil das ist ja immer eigentlich die Aufgabe von der Person, die am Ende ist.
Rufen die dann auch noch so hier, mehr rechts, mehr links oder sowas?
Ja, ja, da wird schön gebrüllt.
Die reden die ganze Zeit, ja. Nee, also, das fand ich jetzt heute auch wieder so gut, was man so gut sehen konnte, dass sie sich immer unterhalten, so, ja, der geht jetzt so lang, nee, der geht so lang, dauerndes Abstimmen, dauerndes Reden, um zu gucken, dass man wirklich, dass alle das Gleiche sehen. Das fand ich sehr cool, wie man das dank der Mikrofone da hören konnte heute.
Genau, und das hat mich auch so aufgeregt an diesem schlechten Moderator, der da halt entweder nicht zuhört oder halt auch nicht versteht, was da passiert. Oder es auch nicht lernen will, weil die sagen dann irgendwie is a bit long, is a bit long, is a bit long und dann irgendwie okay, curl und so, du hörst es die ganze Zeit, er schweigt und du denkst dir, okay, jetzt, man hat ja gehört, sie haben gesagt, es ist ein bisschen lang, der ist ein bisschen lang. Und dann ändern sie ihren Plan quasi, weil sie merken, okay, der Stein ist zu lang, der hat ihn zu schnell gespielt und bremsen kann man den Stein nicht. Insofern, jetzt musst du dir was überlegen, ja, lässt du ihn weiter curlen oder ziehst du ihn mit dem Wischen doch noch gerade, was wäre der Outcome in dem einen, in dem anderen Fall und mit welchem der beiden Outcomes kannst du vielleicht eher leben oder kannst du irgendwie so ein Zwischending machen und dann passiert noch was Drittes, musst du blitzschnell den Plan ändern und dann machen sie das und er kommentiert es dann so, ja, da haben sie sich jetzt entschieden, hier das so zu machen und es ist halt völlige Scheiße passiert, sie haben sich da überhaupt nicht für entschieden, sie haben das einfach hinnehmen müssen, weil es nicht anders ging, weil er zu lang war und er kommentiert dann irgendwas und du denkst dir so, nein, nein, du hast nichts verstanden und du hast auch nicht zugehört und dir ist eigentlich alles egal, was du da redest und das versaut halt und das ist das, was mich dann so aufregt, ich kann vielleicht einfach drüber, nee, ich kann nicht drüber weghören, wie ihr merkt, aber ich könnte versuchen, drüber wegzuhören, aber es versaut halt auch anderen Leuten, die weniger Ahnung von dem Sport haben und dazugucken, die verstehen doch dann auch nichts. Der macht's doch dann allen kaputt. Und es gab auch Spiele in dem Dings, wie du vorhin gesagt hast, Christoph, wo einfach gar kein Kommentar ist. Jetzt nicht nur Curling, sondern scheinbar auch andere Sachen, wenn sie dann irgendwie keinen Kommentator mehr übrig haben für irgendwie den 17. Stream, der parallel läuft, dann lassen sie es ohne Kommentar. Und ich glaube, in dem Fall wäre es die bessere Option einfach, weil genau das, was du sagst, Stefan, man kann da ganz toll zuhören. Und wenn das halt nicht gerade Korea gegen Japan ist, dann kann man einfach auch hören, was die besprechen und was die sich so überlegen und wie die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und wie die sich dann auch ärgern, wenn was schief läuft und wie sie beraten und was sie für Optionen sehen und nicht sehen und ja. Und wenn dann noch so jemand wie die Sarah Mesenzähl da mitkommentiert, die das dann noch einordnet und vielleicht so Abkürzungen oder ein bisschen Lingo, die da benutzt wird, dann noch erklärt, dann hat es einen Mehrwert. Das war toll heute. Genau, so, Punkt.
Ja.
Curling, bitte guck, cool, voll toll.
Ich habe gerade hier noch Eishockey laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob es da jemals ein Crossover geben wird.
Gab schon. Videos habe ich vor Jahrzehnten schon geblockt. The hardest curling shot ever oder so. Oder der hartes Eishockey-Shot ever, da nimmt er dann einen Curling-Stein als Puck und drischt ihn dann durch das Tor durch. Kann ich vielleicht nochmal verlinken. Ist auf irgendeinem meiner alten Blogs. Den suche ich nochmal raus.
Morgen kommt ja meine zweitliebste Disziplin bei den ganzen Olympischen Spielen. Snowboard Cross.
Oh ja, das ist so geil. Oh, das ist so
lieb. Also wird für mich nur getoppt von Skicross. Das kommt erst am 20.
Oh ja.
Da bin ich, glaube ich, im Urlaub. Muss mal gucken. Irgendwie werde ich es gucken können. Aber morgen Snowboard Cross werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Und werde ich mit meinen Kindern schauen. Das ist einfach so geile Unterhaltung, wenn da irgendwie mehrere Leute auf einem engen Parcours sich gegenseitig jagen. Fantastisch. Ja. Lieb ich.
Snowboard Cross. 12. Februar, genau.
So, die fahren gleichzeitig dabei, ne?
Vier nebeneinander, ja, genau. Parallel.
Das ist halt viel zu wenig Platz.
Ja, das ist super hart. Das glaube ich, habe ich auch schon mal gesehen. Das ist krass.
Es gibt Mixed Snowboard Cross. Das klingt aber auch gefährlich.
Zwei fahren Ski und die anderen.
Und vorher wird ausgelost, was man bekommt. Ob Ski oder Snowboard.
Genau. Zwei kriegen Eishockeyschläger und die anderen kriegen Curlingbesen.
Also, ja, genau so wird es sein.
Ja, wir finden hier gute neue Sportarten.
Fantastisch.
Ja, ja gut, aber zum Teil, das ist ja das Geile eigentlich, was seit ich würde sagen, seit 10 Jahren oder so, dass halt mittlerweile echt so Sportarten unterwegs sind, wo man sich schon fragt, so, wer hat sich das ausgedacht? Ist das eine geile Idee? Also sowohl bei diesen, was wir jetzt so gesehen haben, diese Snowboard-Trickski-Geschichten, als auch eben sowas wie Skicross oder sowas. Das, und auch sowas wie Shorttrack und
Shorttrack ist auch so geil. Oh, da war gestern, das war gestern so die Staffel. Ja. Hast du das Finale geguckt?
Ja. Wow. So gut. Das ist, ich habe das meinen Kindern gezeigt, habe ihnen versucht, es zu erklären. Das so absurd ist.
Also das ist also
so krass unübersichtlich, aber ja, super dynamisch halt. Macht großen Spaß.
Ja. Also gerade jetzt
Shorttrack-Staffel.
Shorttrack, genau. Shorttrack, für die nicht ganz so im Olympia-Fieber sind wie wir, ist Eisschnelllaufen auf einem quasi Eishockeyfeld ungefähr. Also viel kleiner. Und die legen sich halt so in die Kurve, stützen sich fast mit der Hand ab.
Nicht nur fast.
Und fahren dann im Kreis. Und bei der Staffel übergibst du dann halt nach, weiß nicht, alle zwei Runden oder so, ist dann der nächste dran und du schiebst den dann wieder an und dann laufen die so ganz schnell im Kreis und
Genau, und die anderen, die gerade nicht dran sind, sind in der Mitte.
Kreiseln halt einfach
fahren
so.
Fahren eben, kreiseln so gemächlich und dann kommen sie plötzlich wieder raus. Und also es ist eigentlich ein dauerndes Kommen und Gehen. Es ist wirklich geil. Ja. Geil, unübersichtlich, macht großen Spaß.
Ja, noch gestern irgendwie, also dann gewinnt dann plötzlich Italien Shorttrack und Belgien, die halt durch Zufall ins Finale gerutscht sind, holen noch eine Bronzemedaille und rasten komplett aus. Also, das war so gut.
Super.
Mein Sohn hat beim Rodeln so hart mitgefiebert.
Ja, meine Kinder auch.
Und dass er erstmal geheult hat. Also der ist 5 und der hat dann geguckt, und dann waren irgendwie die Deutschen und dann wurde es irgendwie, hieß es, ja, die waren jetzt krass schneller als erwartet und sind irgendwie 2 Plätze nach oben gerutscht und so. Und dann kamen aber irgendwie Österreicher und was weiß ich, wer noch alles. Und haben den halt vom ersten Platz verdrängt. Und in dem Augenblick, wo der vom ersten Platz verdrängt wurde, er wusste halt nicht, dass da später der absolute Top-Favorit nochmal ein Deutscher kommt, der es dann am Ende auch gewonnen hat. In dem Augenblick, wo der Deutsche vom ersten Platz verdrängt worden ist, ist er heulend vom Sofa weggelaufen, weil er das total blöd und unfair und scheiße fand.
Das ist halt so das erste Mal. Nationalistische Kinder, das ist ja kräftig.
Ja, das ist das erste Mal in seinem Leben, dass er so einer Sport Großveranstaltung bewusst folgt und so, ja, wir jeden Tag irgendwas gucken und er so richtig das so aufsaugt und dann so merkt, man kann dafür irgendjemanden sein und vielleicht gewinnt der und nicht und so. Und er kann halt noch ganz schlecht mit Niederlagen umgehen. Das ist auch so, wenn man mit ihm, keine Ahnung, wir machen jeden Morgen Wettrennen mit Socken anziehen. Das Sockenrennen. Jeden Morgen werden die Socken um die Wette angezogen. Und er ist echt schnell und meisten Tage gewinnt er gegen mich, weil ich irgendwie mit einem blöden Zehennagel irgendwo hängen bleibe oder sonst wie, weil die scheiß Socken
einfach zu riesige Füße, bist du über diesen ganzen Fuß bist.
Ja, wahrscheinlich. Und jetzt hatte ich aber neulich irgendwie so Wollsocken, so aus so Merino-Schurwolle, die so ganz slippery sind. Und er hatte irgendwie so ein paar Baumwollsocken, die einen Ticken zu eng vielleicht schon sind und ist da gar nicht reingekommen. Und ich so zack, zack, beide an und er hatte noch nicht mal den ersten Vollkrampf. Also so, ja. Also er ist also mit Competition, wo er verliert,
kind gedemütigt.
Kann er noch nicht so gut.
Ja, aber lieber er verliert gegen dich und kriegt einen Holzkrampf, als irgendwo. Das ist
ja
halt schon spannend.
Klar. Aber dann eben das, wie ihn das fertig gemacht hat, war richtig herzzerreißend geradezu. Also wir mussten ihn dann auf den Arm nehmen und oh Gott, da ist mir fast so ein Tränchen runtergerollt, dass ich dachte, wie fertig ihn das macht. Und dann kam dieser Deutsche, der letzte dann noch, Max Langenhahn, und hat das Ding dann noch gerissen und hat die Goldmedaille geholt und dann war die Welt wieder in Ordnung. Aber zwischendurch, meine Herren, du, da hatten wir aber hier emotionale Achterbahn. Emotionale Rodelfahrt, möchte ich sagen.
Ja, voll süß. Mir haben sie nur die letzten beiden Tage die jeweils letzten Läufe geguckt, wo dann halt Langenhahn bzw. Taubitz runtergefahren sind und gewinnen.
Aber dass dieser eine Österreicher Fischnaller heißt und nicht noch ein K bekommen hat.
Fischnaller, der ist ein Italiener.
Ach, und der letzte Buchstabe, der ist glaube ich Dominik mit Vornamen oder so, der letzte Buchstabe ist ein K, das heißt, wenn ich seinen Namen hätte, würde ich auf jeden Fall immer die beiden Namen so schreiben, dass das K so ein bisschen in die eine Zeile so tiefer versetzt und den Nachnamen so leicht reinragt.
Fischknaller.
Den liegen gelassen Fisch aus.
Oh
an.
Namenswitze, wenn man vom
Wir sind doch noch gar nicht beim Dad-Joke der Woche.
Immer gut.
Oh Mann.
Beim Angeln.
Oh Mann, echt.
Entschuldigung, weiter geht's. Wo sind wir?
Absurde Olympiadings. Skeleton übrigens. Freue mich auch.
Das
auch
dauert noch ein bisschen, ja? Lustig. Bis das kommt.
Ja, das ist ja der Unterschied zwischen Skeleton und Rudel. Ja, das verstehe ich
nicht. Kopf Skeleton liegst du beim Rudeln liegst du ja auf dem Rücken und hast die Füße vorne. Beim Skeleton.
Beim Rudeln sehen die immer so unvorteilhaft aus in den Zeitlupen, ja, wenn der Bauch so rumwurbelt. Das sieht so schlimm aus.
Ja, das ist herrlich. Wie würden wir aussehen?
Ich habe eine weise Entscheidung, dass wir nicht rodeln.
Ja. Und beim Skeleton liegst du halt auf dem Bauch mit dem Kopf zuerst. Da fragt man sich, welches geilste Kind wählt so eine Sportart?
Und wer hat das sehr passend, wenn du dann dich zum Skeleton verwandelst, ja, genau. Wenn du irgendwo einschlägst, hat diese Sportart genannt. So genannt. Das ist hart, ja.
Das ist schon, ja, ist aber geil, dass es solche Sportarten jetzt auch gibt. Ich finde, das wertet schon.
Was heißt jetzt auch? Das 1928 bei den Winterspielen.
Aber es gab es doch ganz lange nicht, oder? Also Skeleton gab es doch in unserer Jugend nicht, oder?
Bist du ja sicher?
Oder war das so unterm Radar, dass man es, also in meiner Wahrnehmung ist es so, als wir studiert haben, kam das dann plötzlich auf.
Naja,
aber vielleicht.
Bis in die 40er, 50er war es dabei und dann in Salt Lake City wieder.
Ja, gell. Okay. Ja. Nee, ich finde so, das ist schon so auffällig, dass so ab Anfang des Jahrtausends solche Sportarten eben mehr auch vorkommen. Und das ist ja auch cool. Obwohl es natürlich auch, ich meine, bei den Sommerdings haben wir auch mit dem, was war das, Breakdancen?
Breakdancen war nicht so geil. Ja, aber diese ganzen BMX-Sachen und so, dafür ist ja, aber jetzt Skitanzen raus wieder. Das gab es auch mal eine Zeit lang. Das war auch nicht so lustig.
Ja, ich habe gerade nachgelesen, also tatsächlich hat Skeleton 54 Jahre Pause gemacht und ist seit Salt Lake City, wir hatten es vorhin, 2002 war das, wieder Bestandteil der Olympischen Wettbewerbe. Also dein Eindruck ist ganz richtig. Also, ja. Als wir so studiert haben und eine Weile, 54 Jahre war es nicht dabei.
Nee, aber ist cool. Nicht.
Also, ja, ich erinnere mich noch so, als Kinder sind wir auch immer haben wir uns auf den Schlitten draufgelegt mit dem Kopf zuerst und unsere Eltern waren immer dagegen. Also
zu Recht.
Zu Recht, ja, klar.
Ja, und Skeleton gehört zum Bob. Aber Rennrodeln ist eine eigene Sportart.
Okay.
Das ist auch so. Okay.
Völlig beliebig.
Ja. Was, es gibt Zweierbobs und Monobobs bei den Frauen dieses Jahr.
Also, gab es doch schon, diese eine amerikanische, wo hinten alle rausgefallen sind.
Das haben meine Kinder auch schon achtmal geguckt. Papa, können wir das nochmal gucken, wo der am Schluss alleine fährt?
Was ja echt zum blöd Bremsen ist,
weil er dann nach hinten genau, weil er nicht bremsen und kann.
Ja, super gefährlich, aber ja.
Das ist super gefährlich, ja. Saugeil. Oh, diese alle einzeln, der eine fliegt hinten über die Bande.
Ist einfach weg. So gepurzelt irgendwie.
Und Jamaika ist auch wieder dabei. Sehr gut.
Und der Haiti-Typ ist doch jetzt
Haiti, wieder ja, auch genau. Super.
Fantastisch, der 10 Anlauf Minuten später ins Team kommt. Beim
oder 11. Er ist wahrscheinlich trotzdem eine halbe Stunde schneller als wir da unterwegs.
Ja, und wie geil der aussah. Was für eine geile
Frisur. Ja, das war mega. So.
Also ja, gerade wenn man den mit den Führenden vergleicht, dem immer die Rotze über das ganze Kinn läuft. Und ich denke so, also
ästhetisch ist Langlauf, also Langlauf ist ästhetisch gar nicht.
Nee.
Ja, fantastisch.
Ah, der von Haiti war super, ja. Und vor allem, wie er sich gefreut hat. Das war echt cool.
Mhm. Total.
Ja, das ist halt olympischer Gedanke, gell? Das macht halt Spaß. Ja,
ist doch schön, dass sowas dabei ist. Finde ich super. Okay.
So kommen wir zu einer anderen Sportart.
Zocken.
Dem Dad-Joke der Woche, oder?
Nein, Super Bowl war doch.
Ach, herrje.
So.
Oh Mann, jetzt habe ich schon die nächste Kapitelmarke gedrückt. Oh, ja.
Ah, Skandal.
Hat es von euch jemand gesehen?
Ja, also, ich hab's gesehen.
Habt ihr es auch wirklich Stefan gesehen? Oder, weil der Stefan hat irgendwas geschrieben, so, ja, bin irgendwann zum dritten Quarter aufgewacht oder irgendwie. Nee,
ich habe ganz bewusst die ersten beiden Quarter ausgelassen, weil ich irgendwie.
Hast du dir nichts verpasst, oder?
Nee, ich bin sehr genau richtig gekommen, möchte ich sagen. Stimmt,
ja. Du wusstest, dass das eine Defensivschlacht das wird, oder?
Sackfest. Hast du verpasst?
Ja, gut.
Was habe ich dir geschrieben? Irgendwie mehr Sex als Punkte bisher? So, stimmte, glaube ich, nicht ganz, nee, aber so fast nicht zu dem Zeitpunkt.
Ja, es waren 4 Sacks bei 9 Punkten oder so. Also, es war schon krass.
Ja.
Nee.
Ging nicht viel am Anfang. Also, außer Defensivschlacht halt, wenn man sowas gerne sieht. Mein Bruder hat es sehr gefeiert. Der mag sowas.
Echt krass.
Boah, ich gucke das auch manchmal ganz gerne, doch.
Ach, ich bin echt froh, dass ich nicht wach geblieben bin.
Aber du bleibst doch traditionell nicht wach, oder?
Stimmt, normalerweise schaue ich es mir immer aus der Konserve an, aber diesmal habe ich es mir nicht mal in der Konserve angeschaut. Ich habe mir wirklich diesmal, also ganz unüblich, nur die Halbzeitshow angeschaut. Aber man sagt ja auch, dass das dieses Jahr das Highlight gewesen sei.
Ja, hinten raus, das vierte Quarter war schon.
Aber es war nicht spannend, also waren ein paar gute Spielzüge, aber also die Halbfinals waren beide naja, zumindest spannender.
Ja, das ist ja immer so, oder? Dass die Division Finals besser sind als der Super Bowl, das ist ja eigentlich so gut wie immer,
ja,
so, oder?
Ja.
Ja, vorneweg Green Day aufgetreten, natürlich American Idiot gespielt. Mhm. Und gibt's ja diese eine Textzeile auch, don't wanna be part of a redneck agenda. Hat er natürlich umgetextet auf don't wanna be part of a MAGA agenda. Und ist natürlich rausgepiept worden in NBC. Mhm. Haben sie zensiert. Ja, okay. Erwartbar, traurig, aber leider so, ne? Und dann Halftime-Show, Bad Bunny. Die hast du gesehen, Christoph?
Habe ich gesehen und ich muss gestehen, ich hatte vorher noch nie irgendwas von Bad Bunny gesehen. Also.
Doch, du hast Bad Bunny gesehen. Wir haben ihn nämlich hier in der Sneak besprochen, im Sneakpot besprochen.
Und was? Zwar
hat er mitgespielt in dem Remake von hier dem Adam Sandler Goldfilm.
Ah, ist Happy Gilmore.
Dings, Kloppe, Dings.
Da hat er mitgespielt?
Ja, hat er mitgespielt. Da hat er diesen, ich glaube, seinen Caddy oder so gespielt. Oder diesen Kellner, der dann irgendwie
jetzt,
sein Caddy wurde,
sagst,
oder so.
Ja, jetzt, wo du es sagst, stimmt. Das aber also Musik habe ich noch nie von ihm gehört. Also das.
Ja,
war mir
auch
unbekannt,
nicht.
Aber ja, es ist schon cool. Und die Show war natürlich schon cool und war halt auch eine kluge Aussage, klug gemacht. Das war schon sehr,
ja,
sehr smart.
Ich muss auch sagen, irgendwie so, die Musik, diese Latino, die Musik, also der so das jetzt nicht, was er
Instrumentalteil
rappt,
sozusagen.
Oder, sondern der Instrumentalteil und so dieses Tanzen hinten, so dieses Latino-Feeling, das kam, diese Party, die da im Hintergrund um ihn rum abging und die ganzen Tänzer und so, das fand ich alles mega gut inszeniert, wahnsinnig toll. Dieses Rappen von ihm oben drüber, weiß ich jetzt nicht. Klar, dann kam der Teil, den er auf Englisch gemacht hat, wo er die ganzen amerikanischen Länder aufgezählt hat und da muss man natürlich alles dran lieben, vor allen Dingen das, wie die anderen, wie die MAGA-Leute es hassen werden, ja, ist da, das Liebenswerteste daran.
Ja, es ist ja auch voll aufgegangen, die hassen
es ja, ist total verrückt. Aufgegangen. Also, ja. Aber so die Musik an sich jetzt, ich weiß, ich werde jetzt nicht, also dieses Rappen von ihm, erstmal verstehe ich nichts, okay, das ist aber bei vieler Musik so, aber ist irgendwie so.
Bei Kid Rock habe ich auch nichts verstanden.
Den habe ich mir nicht angetan.
Nee, natürlich.
Ich werde jetzt kein großer Bad Bunny Fan, also der ist ja irgendwie most streamed artist ever irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, ich habe mir überlegt, ich überlege mir immer, was ich sonntags morgens oder auch samstagmorgens, wenn ich mit meiner Familie hier frühstücke, da überlege ich immer, was ich spiele an Musik, weil da kann ich ja nicht meine Musik spielen. Und am Ende kommt es dann immer auf die 2, 3 gleichen Artists raus. Da habe ich mir überlegt, ja, vielleicht spiele ich jetzt mal Bad Bunny. Warum eigentlich nicht?
Vielleicht die Interviews, die ich mit ihm gesehen habe, vorneweg, so bei Stephen Colbert und so, alles super sympathischer Typ. Und wie gesagt, der Musikpart unter seinem Rap fand ich auch richtig geil. Und
die Show, können wir bitte kurz über die Lateintänzerin im Hintergrund reden? Oder Salsa?
Kann ich nicht viel mitreden, aber
diese,
mach mal.
Diese Salsa-Tänzer oben auf dieser Bühne bei dieser Hochzeit, da haben die nur so ein ganz bisschen und es war so unglaublich synchron. Also es war halt nicht so dieses easy Salsa, sondern es war schon eher so getanzt, wie wir tanzen, mit so harten Stops und so. Aber dadurch war es halt so geil synchron, so auf dem Beat, so auf die Musik. Wow. Das war wirklich, also es war richtig, richtig gut. Haben wir lang nicht so gesehen irgendwo.
Das ist cool. Diese Show-Elemente, also dieser Wald, durch den er da läuft, wo diese ganzen, diese Leute sind halt ein Wald, ja. Also da waren diese
Wald sein.
Oder was, okay.
Bist du Cocktail-Podcast oder was? Also Herr Grüger, Zuckerrohr können wir schon mal erkennen, oder?
Okay. Aber wie haben die das denn hingekriegt, das in wie viele Minuten haben die da Zeit? 10 oder so? Um dieses Stadion?
Das ist aber immer super.
Das waren ja alles Leute.
Aber diesmal fand ich ja, das waren alles Leute, aber da war ja auch noch dieser Container da in der Mitte und dann war er da auf dem Dach. Gut, die Szene, wo er da durchbricht und innen drin ist, die war voraufgezeichnet und auch gar nicht so gut im Übergang, weil innen drin hat er einen Haufen Staub in den Haaren und dann kommt er wieder raus und Haare sind wieder komplett staubfrei und er sieht ganz anders aus. Das hätte man jetzt auch besser hinkriegen können. Aber trotzdem dieses Bühnenbild dahin und das alles da so hinzuzimmern und dann irgendwie ein paar Minuten später wieder so einen Rasen zu haben, krass beeindruckend.
Ich war so froh, dass der Daniel noch nicht da war und uns 6-7 erklärt hat, weil man sieht so vorher bei so einem Schwenk drüber ist einer und macht diese 6-7 Handbewegung und macht sich da wachsen.
Habt ihr die
bei Olympia
Skifliegerin gesehen? Bei Olympia?
Startnummer 67, die auch die Handbewegung gemacht hat.
Die mit 67 runtergesprungen ist und unten als sie ankommt, macht sie dann diese Handbewegung.
Nee, hab ich nicht.
Hab ich gesehen.
Oh, gut.
Ehrensache bei dieser Startnummer. Sehr gut.
Ja.
Nee, war schon.
Geile Show.
Geile Show, Spiel, okay. Ja, war halt so.
Ja, und war halt auch, also ich fand's halt so klug, dass es halt so unheimlich viele Anspielungen, unheimlich viele, er hat halt schon was ausgesagt, viel ausgesagt, aber er hat es halt nicht so on the nose und nicht so konfrontativ gemacht, dass jetzt die Gegenseite irgendwie da Anknüpfungspunkte hätte, echte, wo sie sagen könnte, hier, wir wurden irgendwie durch den Kakao gezogen oder keine Ahnung, ja, es war ja im Endeffekt, war es ja eine ganz softe Aussage, aber eben so prägnant gebracht, dass sie halt prägnant war. Also wirklich super klug. Ja. Also hat mir sehr gefallen.
Liebe über Hass. Das war ja seine Botschaft quasi. Das war wirklich sehr
gut. Genau. Im Endeffekt hat er ausgesagt, ihr seid hassende Arschlöcher, aber er hat es halt nicht ausgesagt.
Genau.
Also
ist clever.
War wirklich gut.
Ja, und die ganzen rechten Kommentatoren, was habe ich jetzt irgendwie gesehen? Der eine jetzt irgendwie gesagt, ja, ganz wichtig, ihr wisst ja, was ihr machen müsst. Ihr müsst dann zur Halbzeitshow da irgendwie auf Kid Rock umschalten. Und dann als nächstes postet er ein paar Minuten später, das war die beschissenste Halftime-Show, die ich je gesehen habe.
So, hat wohl nicht umgeschaltet.
Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht.
Ja, auch Trump ja genauso. Gell? Hat sich auch ereifert.
Fantastisch. Gut, was haben wir noch?
Du wolltest noch über ein Spiel sprechen, was ich eben schon mit Zocken anmoderieren wollte. Civilization 7?
Ja. Civilization 7 ist jetzt eigentlich schon ein Jahr alt. Ist Februar 2025 rausgekommen. Ist aber immer noch die aktuelle Ausgabe der schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, bekannten Reihe. Von Sid Meier's Civilization. Ich gucke gerade mal, die erste kam 1991.
Das habe ich viel gespielt.
Das war so die
Und ich auch noch.
Genau, Civ 2 kam 96. Das war damals noch von Microprose und jetzt sind sie dann seit Civ 3 sind sie von Firaxis. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch nach Civ 2 oder vielleicht noch 3, das weiß ich nicht mehr so genau, habe ich dann irgendwie damit aufgehört, das zu spielen und
ich habe meistens 2 aufgehört.
Anderen Sachen zugewendet. Und jetzt fiel es mir wieder über den Weg, weil es jetzt gerade seit ein paar Tagen jetzt erst Teil von Apple Arcade geworden ist. Und da gibt es dann auch jetzt wieder schon viel Kritik, weil Apple Arcade ist so ein Abo-Dingsi von Apple, wo eigentlich ein Haufen komischer Quatschspiele drin sind. Da ganz selten ist da mal eine Perle drin. Es gibt war eine Zeit lang ein paar Monument Valley Sachen drin und die ein oder andere gute Sache. Ich habe hier auch schon mal ein paar erwähnt in der Sendung, aber so AAA Sachen sind eigentlich da nicht drin. es kostet auch im Monat irgendwie nur, weiß nicht, 5,99 oder so. Und es ist vor allen Dingen Teil von diesem Apple One-Paket, wenn man das, wenn so ein, zwei von diesen Apple-Diensten eh braucht, dann ist man irgendwann preislich an dem Punkt, wo man sich auch gleich das Apple One-Package kaufen kann. Und dann hat man den ganzen Käse dabei und dann ist auch Apple Arcade drin. Und so auf der Art ist das auch bei mir gelandet, sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht abonniert. Aber jetzt war eben Civ 7 drin und da dachte ich, okay, wenn da schon mal so ein AAA-Titel da reinfällt, dann muss ich ihn auch ausprobieren. Und jetzt hat es mich wieder gehuckt, muss ich sagen. Gibt's für, ist sowohl für den Mac als auch fürs iPad mit drin. Wahrscheinlich theoretisch sogar fürs iPhone, habe ich nicht ausprobiert. Glaube ich auch nicht, dass das spielbar wäre. Vielleicht ist da auch nicht, keine Ahnung. Ich habe es zuerst auf dem iPad installiert, habe es da ein bisschen gespielt. Und die Touch-Umsetzung ist gut. Was man nicht versuchen sollte, ist eine Maus und Tastatur ans iPad zu hängen, weil da haben da haben sie irgendwie nicht mit gerechnet, dass jemand auf diese Idee kommen könnte.
Wer hätte damit rechnen können?
Naja, das ist ja auf iPad jahrelang so ein bisschen auch von Apple eine vernachlässigte Sache gewesen, dass man da theoretisch Maus und Tastatur an so ein Tablet anschließen könnte und damit das zu so einer Art vollwertigen Computer machen könnte.
Das verstehe ich immer nicht, dass sie an sowas nicht denken, weil das ist doch so naheliegend.
Ja, das haben sie jahrelang, glaube ich, als Abgrenzung, um den Mac vielleicht irgendwie davon abzugrenzen.
Also so wie damals die Maus mit nur einer Taste.
Ja, das war schon immer ein Witz.
Wir machen es, weil, um es zu machen.
Naja, Apple hat die Maus faktisch nicht erfunden, aber faktisch, naja, als kommerzielles Produkt, sagen wir mal, erfunden. Mhm. Und insofern, sie haben dann halt lange gesagt, nee, wir haben das erfunden, es hatte nur einen Knopf und wenn die jetzt alle zwei machen, dann machen die das halt, aber wir haben das hier so, ist das Original. Ich glaube, so war das eher gedacht.
Ja, vor allem zu einer Zeit, wo andere halt irgendwie so mit drei Rollen und fünf Knöpfen Mäuse gemacht haben und Apple halt mit einem Knopf.
Ja, nee, das stimmt nicht. Als die Rollen und fünf Knöpfe da waren, da hatten sie dann auch schon zwei Knöpfe. Man hat sie nur nicht gesehen. Und eine Touch-Oberfläche oben auf der Maus drauf. Auch wenn die Maus sonst alle Fehler der Welt hatte, aber diese Touch-Oberfläche hat bis heute noch keiner richtig gut geklaut. egal, da war ich jetzt gar nicht hin.
Okay.
Das hat jetzt in dem Fall, spätestens seit iOS 26 das iPad OS das mit der Maus und der Tastatur jetzt wirklich verstanden. Das kann man ihnen jetzt nicht mehr vorwerfen. Wem man es jetzt vorwerfen muss, ist dann leider Firaxis Games, die das einfach ignoriert haben bei dem Port. Und das Ding ziemlich eindeutig auf Touch gebürstet haben. Merkt man vor allem an so Sachen, wenn man irgendwie bei einer Einheit oder so, da kommt irgendeiner angelaufen, der kommt plötzlich in dein Sichtfeld und dann steht da irgend so ein Feind und dann siehst du halt, das ist so ein kleines rotes Icon und jetzt willst du wissen, zu wem gehört denn der? Ja, klar, vielleicht erkennst du dieses kleine Banner, was er da über sich trägt, aber wenn es jetzt irgendeine neue Partei ist und du willst mal wissen, wer steht mir da gegenüber, dann musst du halt den Finger eine Weile draufhalten, so wie um einen Rechtsklick auszulösen durch Long Tap sozusagen und dann wird es eingeblendet und diese Einblendung kommt normalerweise bei der PC-Version oder bei der Mac-Version auch durch Mouseover, also du hältst die Maus so drüber und dann kommt diese Einblendung und das haben sie halt verkackt, dass das irgendwie wenn du da die Maus anschließt, dann musst du trotzdem irgendwie, keine Ahnung, lange klicken oder so. Ich habe es gar nicht richtig ausprobiert, ich habe es teilweise nur gelesen, habe dann gedacht, okay, scheiß, brauche ich nicht, mache ich dann auf dem Mac und auch da läuft's gut. Ich habe einen M1 Max, also jetzt so älteste Version von diesen Apple Silicon Macs und aber da die dickste, die es gab, und es läuft gut. Und ich habe gelesen, dass es auch auf einem kleineren M1 noch spielbar sei und ab M2 und spätestens ab M2 Pro sei es auf jeden Fall gut machbar. Wichtig ist vielleicht eher, dass man mehr als 8 GB RAM hat, aber auch von Leuten, die 8 GB RAM haben, habe ich gelesen, dass sie spielen können. Also geht wohl. Und auch die Touch-Version auf dem iPad, wenn man jetzt da keine Maus anschließt und es eben so mit Touch spielt, wie sie es gebaut haben, gut und wahnsinnig komplex halt. Ich weiß nicht, wie ihr sagt auch gerade, ihr habt zuletzt Civ 2 gespielt. Ich glaube, da hat einiges sich verändert. Man kommt ganz gut rein. Ich habe jetzt trotzdem mal so ein paar Beginners-Guide-YouTube-Videos geguckt, um mich einfach mal so ein bisschen auf den Stand bringen zu lassen. Und dann erst mal gesehen, so meine erstes Durchspielen des Antikzeitalters. Ich bin nicht von der Karte gefegt worden. Ich bin aber auch nicht der da jetzt alle dominiert hätte. Bin da irgendwie so im Mittelfeld durchgekommen und bin jetzt am Übergang zum zweiten Zeitalter. Dann habe ich diese Videos geguckt und habe ich gemerkt, oh, ich habe noch so viel liegen gelassen. Es ist so viel komplexer unter der Haube, aber du kommst trotzdem erstmal durch. und du merkst aber, wenn du dann so ein Video guckst, oh, ich hätte so viel krass optimieren können und noch auf so viel mehr Sachen achten. Aber ich bin auch so erstmal klargekommen und werde jetzt wahrscheinlich nochmal anfangen und nochmal Antike spielen und gucken, dass ich jetzt ein bisschen was von dem, was ich in den Videos gelernt habe, nochmal mitnehme, bevor ich dann vielleicht irgendwann mal in die nächsten Zeitalter weitergehe. Aber es macht auf jeden Fall sofort wieder Spaß. Und das Ding einfach so im Apple One-Abo, was, wie gesagt, was ich eh habe, weil ich den Speicher brauche und Foto-Library und all den ganzen Käse. Und das Ding einfach so hingeschmissen zu kriegen, so hier kostenlos hast du da, ist schon cool, weil auf dem PC wäre das jetzt ein 60-Euro-Titel oder so. Das schon.
Das ist cool, echt cool, ja.
Fand ich ganz, ganz nice, dass es dann einfach so da auftaucht.
Ja.
Von daher, wer ein Apple One-Abo oder ein Apple Arcade-Abo hat, der andere große Vorteil an Arcade ist ja, dass die Spiele darin alle keine In-App-Mechaniken haben. Und es ist voll mit so eher kindertauglichen Spielen. Teilweise sehr bunt, sehr viel comicartige Dinge. Das heißt, es ist auch immer irgendwie eine Quelle von Games, die man den Kids geben kann, ohne dass sie gleich wieder für 5,99 ein Wochenabo für irgendwelche Schlumpfbären abschließen wollen. Dafür ist Arcade auch immer ganz gut. Aber jetzt war mal wieder was für etwas seniorische
für die Papa Spieler dabei.
Genau. Von daher.
Das leitet uns doch direkt zum nächsten Thema über.
Wollte ich gerade was trinken, aber du lässt mir keine Ruhe, okay?
Auch für den Papa sind ja oft die Dad-Jokes von Bob.
Genau. Oh Gott, ich habe gar nicht rausgesucht, welche ich euch heute erzähle.
Also, du kannst auch erst einen Schluck trinken und der Christoph haut seinen raus.
Hat er auch einen?
Nee, ich habe keinen.
Entschuldigung.
Ich könnte jetzt erzählen, was meine Kinder spielen hier, um noch beim letzten Thema zu bleiben.
Ja, mach doch mal kurz, dann suche ich kurz
die Witze raus. Mein Sohn hat jetzt gerade durchgespielt From Dust. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Spiel von vor 20 Jahren. Das ist ziemlich cool. So ein Terraforming-Spiel, wo du so eine Zivilisation dabei, so eine polynesische Zivilisation dabei begleitest, irgendwelche Inseln zu besiedeln und dann ihnen verhinderst, dass sie vom Vulkan verschüttet werden und sowas. Ziemlich cool. Bin ich nicht sehr weit gekommen damals. Und er hat es jetzt durchgezockt. Ziemlich flott, muss man echt sagen. Cool. Und jetzt, was er jetzt wieder spielt und auch heute mit einem Freund von ihm gespielt hat, im Splitscreen, Siedler 2. Siedler 2 ist einfach ein tolles Spiel. Also ich habe neulich mal Siedler 3 runtergeladen. Das hat überhaupt nicht den Charme. Es ist leider ein nicht sehr gutes Spiel, aber Siedler 2 ist wirklich fantastisch, auch heute noch. Macht großen Spaß.
96 ist das.
Ja, es ist wirklich ein richtig gutes Spiel.
Wie Civ 2 ist ja offensichtlich ein gutes Jahr gewesen.
Ja, wirklich, wirklich. Es ist, oder die Kleine will jetzt auch immer mit ihm spielen, das will er natürlich nicht, weil es ist ja uncool, mit der kleinen Schwester zu spielen. Also es ist einfach so ein generationenverbindendes Spiel. Es ist, ich meine, es ist natürlich nicht halb so komplex wie Civ, aber weil im Endeffekt, ja, wenn du halt einmal durchblickt hast, wie du es machen musst, ist es jetzt nicht so schwierig, aber
Ist ja vielleicht das, was man in dem Alter dann braucht. Es hilft halt nichts, wenn du da mit einer Game-Mechanik überfahren wirst, wo du, keine Ahnung, Tage brauchst, um die überhaupt zu verstehen, um über das erste Level drüber zu kommen. Deswegen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Nee, und ich finde, es macht auch Erwachsenen, auch mir macht es immer noch Spaß. Ich spiele auch hin und wieder mit den Kindern nochmal Siedler 2. Es ist einfach ein tolles Spiel. Auf der anderen Seite spielt er dann irgendein Autorennspiel. Autorennspiele gehen einfach nicht an mich ran. da habe ich ihm schon gesagt, das gab es nämlich irgendwie kostenlos in diesem, von was ist Siedler?
EA?
EA, genau, EA. Da habe ich eben diesen EA-Account. Und da gab es halt irgendwas kostenlos. Da gab es irgendein Rennspiel kostenlos. Habe ich halt runtergeladen, hab's mir dann angeguckt, war völlig abgeturnt und hab gesagt, boah, was eine Scheiße. Kann ich direkt wieder deinstallieren. Ist ja total langweilig. Du stellst Fragen, warte. Nee, ach, ich hab den anderen Computer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgend so ein Rennspiel.
Asphalt 8 Airborne oder so eine Scheiße, ja.
Nee, sowas nicht. Und dann hat er gesagt, ja, er will sich es einmal anschauen. Und er findet es super und spielt es die ganze Zeit. Also er darf eh nur eine halbe Stunde am Tag spielen, aber spielt er auch. Also, keine Ahnung. Ist halt so eine persönliche Sache. Autorennspiele gehen halt gar nicht an mich ran. Trackmania heißt es. Jetzt fällt es mir ein. Trackmania. Keine Ahnung.
Ist das nicht so ein, wo man so komische, physikalisch unmögliche Strecken?
So Ultra-Highspeed-Zeugs.
Ich glaube auch, ja.
Ja, sowas wie wir damals 4D Stunts Car Driving oder so hieß das doch in unserer Jugend. Das hab ich auch gesuchtet bis zum.
Oh, nee. Sowas langweilt mich innerhalb von 3 Minuten. kann ich gar nicht.
Okay. Gut, kommen wir zurück zu den Dad-Jokes
der Woche. Dad-Jokes. Hast du deine Dad-Jokes geordnet?
Ich hab meine Dad-Jokes gesortiert. Einen muss ich bringen, weil er thematisch zu einem Thema passte, was wir vorhin ganz kurz hatten. Mein Postbote, der heißt Carsten. Ich nenne ihn den Briefcarsten.
Oh Gott, was blöd. jetzt muss ich aufschreiben.
So, super. Ja, dann hatten wir vorhin kaputte Autos. Ein Marder hat bei mir schon wieder die Kabel durchgebissen. Ich schon wieder, ja. Ich glaube, das ist ein Serienmarder.
Das verstehen Kinder leider nicht. Aber ist schön.
Und dann habe ich noch einen Witz, der ist mir heute von Amazon erzählt worden, von der Amazon-Bestell-Webseite. War ich auch überrascht. Ich habe Amazon-Rezension geschrieben. Und irgendwie war dann oben plötzlich so, wie so eine Art Countdown, hat es irgendwie gesagt, noch 6 oder so oder noch 4 oder irgend sowas. Dann dachte ich so, wie noch 4? Was passiert denn, wenn ich noch 4 schreibe? Und dann zeigst du dir die ganzen Produkte, die du so in den letzten 500 Jahren bestellt hast und dann kannst du da immer anklicken, was du jetzt davon bewerten willst. Und dann dachte ich so, irgendwelche komischen Papierhefte für meine Tochter, für die Schule will ich jetzt nicht Rezension schreiben, weil hey, es ist ein Papierheft. Aber vielleicht hätte ich einfach, hey, es ist ein Papierheft reinschreiben sollen, aber egal, jedenfalls habe ich dann irgendwie gescrollt, bis irgendwelche Sachen kamen, wo ich dachte, dann bewerte ich das jetzt mal, da habe ich eine Meinung zu. Und dann noch 3, noch 2, noch 1 und dann dachte ich, was passiert denn, wenn 0 kommt? Und dann kam 0 und dann erzählt dir Amazon einen Witz. Ich dachte, okay, ist jetzt so ein bisschen antiklimaktisch am Ende ausgegangen. Ich hätte jetzt irgendwie mehr erwartet. Dachte, ich werde dann irgendwie eingeladen zum was weiß ich was Special irgendwie.
Na, wenn es ein guter Witz ist.
Ja, so und jetzt kommt der Witz, ja, den Amazon da erzählt hat.
Ich habe Angst.
Warum haben Aliens unser Sonnensystem noch nicht besucht?
Oh.
Sie haben sich die Bewertung angesehen und sahen nur einen Stern.
Okay, finde ich doch ganz gut. Vor allem finde ich es gut, wenn es Amazon halt erzählt, gell? Weil es ja schon so einen Amazon-Bezug hat.
Ja, von daher.
Gefällt mir. Ja.
Okay, also das war Presented by Amazon. Oder nicht nur Presented, sondern Told by. Gut. 3 Witze.
Gut. Super. So, was haben wir trainiert?
Cocktails machen. Cocktails trinken und nicht umfallen.
Ich habe tatsächlich
die Glastür mitnehmen.
Ich habe die Woche nichts trainiert, gebe ich zu. Ich habe auch nicht hart gearbeitet. Also die Woche.
Ja, übersichtlich. Ja. Ich war auch jetzt nur einmal am Montag zum Sneakpot-Film schauen auf dem Rad. Und ich habe mich zum neuen Triathlon angemeldet. Also ich bin angemeldet worden sozusagen. Bei uns in der Firma machen sie bei dem 10-Freunde-Triathlon mit in Darmstadt. Und da hat mich jemand angerufen und gesagt, du hast es doch auch schon mal gemacht in diesem Triathlon.
In Darmstadt? Es gibt einen bei mir hier hinten im Freibad. Ich dachte, wenn du da mitgemacht hättest, dann wäre ich gucken.
Ja, das aber das so geht ja durch den Wald mit Mountainbikes und so.
10 Freunde, da macht man irgendwie so ein Fragment von Ironman oder sowas, oder? Ein Zehntel, ja.
Das heißt, man könnte 18 Kilometer Fahrrad fahren. Genau. Oder,
nee,
oder?
Du machst alles. Du schwimmst, du schwimmst 3,8 Kilometer, 380 Meter, so rum, fährst 18 Kilometer Fahrrad und läufst dann 4,2 Kilometer.
Das ist ja
das ist geil. Das ist wirklich ein cooler Wettkampf.
Und dann werden aber die Ergebnisse mit anderen zusammengeworfen. Genau,
mit den 10 Besten aus deinem Team. Du darfst zu 12 starten. Mit den 10 Besten aus deinem Team.
Oh, stell dir vor, du startest mit 11 von deinen Freunden.
Ja, und bist der 11.
Und du bist dann einer von den beiden, deren Ergebnisse einfach komplett gestrichen werden.
Ja, genau. Das wirst du nicht kriegst mehr ja los. Deine Ergebnisse. Ja. Also wenn jetzt bei unserem Triathlon hier, den wir...
Nein, ich meine, in der Wertung werden die gestrichen, weil du einfach komplett der...
Ja, ist halt so.
Der einer von den zwei langsam. Ist
der Lauch.
Das, ja, hörst du dir doch jahrelang an dann.
Ja, aber es sind ja eben meistens so Firmen und sowas, die das machen.
Ja, okay. Ja, umso schlimmer.
Nee, aber wenn jetzt hier bei unserem Triathlon da die Anmeldequote ein bisschen höher gewesen wäre aus der Sneakpot-Hörerinnen-Riege, da hätten wir das ja auch mal vorschlagen können fürs nächste Jahr, aber...
Ja. Ah, ich bin überhaupt kein Teamspieler. Das ist so...
Ja, ist doch eben egal. Ein
Sportevent.
Du machst es für dich.
Ja, ich weiß, dass es egal ist. Aber nee, aber ein Sportevent machen, wo am Ende der Erfolg davon abhängt, ob jemand anderes gut war oder schlecht war und auch der Erfolg von denen davon abhängt, ob ich gut war oder schlecht war. Ah, oh, das ist nicht meins, war es noch nie. Das ist so, ich bin einfach überhaupt kein Mannschaftssportler. Ich war schon immer ein kompletter Individualsportler. Ich will gerne für Erfolg oder Misserfolg selbstverantwortlich sein.
Tja, da schaust du bei Stefan und mir jetzt mit Tanzen und Curling irgendwie in zwei Mannschaften.
Ja, ich weiß. Das ist einfach anders.
Ja. Tja, nee, wir kriegen da keine 10 oder 12 Deswegen Leute zusammen. Das ist unser Problem. Ansonsten würde ich das lustig finden.
Ja, klar.
Ist halt eine Gaudi.
Natürlich würde ich bei sowas auch mitmachen. Ist ja klar.
Ist ja total cool, so als Gruppe. Du sitzt dann vorher zusammen, nachher zusammen und so. Das ist schon ganz cool.
Das ist wenig Strategie, jeder bolzt so gut er kann. Ja.
Du darfst, glaube ich, keinen Windschatten fahren und so Späße ist halt nicht, musst ja beim Schwimmen gucken, dass du da einigermaßen gut durchkommst und dann. Ja.
Ich habe ja schon einen Plan für den nächsten Triathlon. Das wird super.
Ich habe keinen Plan. Okay.
Nicht? Ja, ich habe ja wirklich hohe Ziele diesmal. Ich will ja unter die besten 5, besser unter die besten 3.
So, beim zweiten Wechsel.
Ja, okay. Und dich natürlich besiegen, das ist klar. Das muss natürlich sein. Aber dann beim zweiten Wechsel, und das wird, glaube ich, sehr lustig, weil halt beim zweiten Wechsel ich halt völlig unnormal mich verhalten werde. Ich werde halt durch diese Wechselzone sprinten. Wie kein anderer. Die werden denken, der hat sie nicht alle.
Ich vor allem, du bist halt, kommst jetzt irgendwo, weiß ich, ja, 140. Vom Fahrrad runter und dann so einen Wechsel wie bei den Top 3 hinballern.
Ja, genau. Und dann halt, möglichst besser als die Top 3. Und dann halt, wenn ich aus der Wechselzone rauskomme, werde ich wieder langsamer werden.
Ja, einfach faktisch erstmal stehen bleiben und durchschnaufen.
Ja, genau.
Und Endspurt in der Wechselzone. Auf dem Computer ist dann so eine AI, die irgendwie nach Anormalitäten sucht und um wen man dann nochmal genau investigaten muss. Und dann
stimmt
so, also hier stimmt doch was nicht. Der hat doch betrogen, was ist dann da los? Dass man den örtlichen Streckenposten anrufen. Habt ihr irgendwie Nummer 924 beobachtet? Was ist denn? Das kann doch nicht sein.
Das wird super, ich werde sprinten in der Wechselzone. Aber ich war diesmal, glaube ich, schon 19. Ja, oder so. Ich habe es mir... Ich habe es nicht mal drauf angelegt, aber ja, weil ich halt die Schuhe nicht wechsle. Ja. Deswegen habe ich ja wirklich einen Cheat-Vorteil im Endeffekt und den werde ich diesmal richtig nutzen.
Alright. Weil dich da völlig in dieser Wechselzone verausgabt hast.
Völlig, klar.
Vorher
völlig.
Noch so die letzten 600 Meter komplett chill Fahrrad fahren und so
richtig Beine hoch. Wirklich.
Nur dann, um so richtig entspannt da anzukommen und dann wie so ein Berserker da durchzurennen.
Ja, genau.
Und dann am Ende quasi auf der anderen Seite rauskommen und feststellen, dass irgend so ein Top-Athlet einfach nochmal 7 Sekunden schneller.
Also, wie geht's? Hey, die sind aber, nee, ich habe mal geschaut, die sind nicht so schnell. Also es ist so, wenn ich es schaffe, irgendwie in unter 30 Sekunden, vielleicht 25 Sekunden da durchzukommen, dann habe ich ganz gute Chancen, da Erster zu werden. Also das ist okay.
Ja, weil die meisten halt dann doch die Schuhe wechseln. Und es dauert halt, selbst wenn du die Schuhe am Rad lässt,
ja, alle.
Und nur quasi die neuen Schuhe anziehen musst, die natürlich auch vorgebunden sind und so, aber das ist ja, halt nochmal Schuhe anziehen und du hängst dein Fahrrad ein dann und rennst, also schmeißt den Helm ab. Nee, du könntest den Helm auflassen.
Hä, wie? Ich kann ihn auflassen.
Lass ihn doch einfach auf. Sonst, du hängst dein Fahrrad ein und dann hängst du den Helm ja aufs Fahrrad. Aber wenn du einfach sofort wieder losrennst, mit Helm auf dem Kopf.
Darf man das?
Darf man
oder
das?
Oder muss der da hängen?
Nee. Ich habe schon beim Weltcup.
Aber dann habe ich 5 Kilometer den Helm auf.
Und dann drückst du ihn halt. Nein, dann drückst du ihn halt irgendwie bei den ersten Zuschauern irgendwo.
Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Die unterstützt. Nee.
Okay.
Nee, ich glaube, die Sekunde gebe ich mir noch, da den Helm auf.
Zieh nur nicht zu früh auf.
Genau.
Das okay, ist das, du darfst ihn niemand in die Hand drücken, aber darfst du ihn in die Wiese werfen?
Nee. Das, nee, das
ist
dann
Littering. Das ist Müll. Das ist dann Müll. Müll schmeißen. Ja, okay. Ja. Also sonst könntest du ihn einfach deiner Frau vor die Füße werfen. Da hat sie ihn nicht dir aus der Hand genommen.
Nee, das darfst du nicht. Ja, ich könnte natürlich mit dem Helm bis zum Ende rennen, aber das ist schon dödlich.
Also ja, das ist auch lustig. So ein bisschen. Und schön die ganze Zeit auch noch zugebunden, so richtig fest. Und
dann, ja, klar. Ja, das Problem ist halt, wir haben die geilen pinken Kappen. Das wäre halt schon schade.
Ja.
Ach, stimmt.
Wenn du dann der bist, der mit dem Helm rumläuft.
Nee, genau. Ich muss den Helm schon hinhängen und die pinke Kappe aufsetzen. Aber viel mehr muss ich ja nicht machen. Da muss ich diesmal wirklich nochmal durchdenken. Was muss ich in diesem zweiten Wechsel wirklich machen? Und ich glaube, es ist wirklich nur das Ding hinhängen, also das Fahrrad hinhängen, Helm absetzen und die Nummer nach vorne drehen. Das kann ich ja schon während des
Laufens machen. Das kannst du machen, wenn du aus der Wechselzone rausgelaufen bist. Da wird dich jemand anmeckern und sagen so, ey, ich starte nochmal nach vorne. Ah ja, sorry. Das interessiert keinen.
Die Frage ist halt, willst du an der Stelle nochmal einen Schluck trinken?
Und nein.
Ja. Da muss er pieseln. Naja, nein, also, der trinkt nichts.
Der trinkt nichts. Das ist hart ungesund, aber okay.
Das kann ich auch während der Fahrt machen. Ach, wegen der 5 Kilometer, da brauche ich nicht noch was trinken.
Du trinkst ja schon vorher nichts, deshalb es wäre ja der Moment, wo man dann endlich mal was zu sich nimmt, weil man denkt, okay, jetzt noch eine halbe Stunde.
Diesmal muss ich auf jeden Fall weniger trinken, das war wieder zu viel letztes Mal.
Ich sehe das schon, dann hat es 38 Grad an dem Tag und er macht es mit dem Nicht-Trinken und dann läuft er da 600 Meter und fällt tot um.
Ja, aber ich bin trotzdem erst in der Wechselzone.
Der zählt doch aber nicht.
Das wird super. Ja, stimmt, dann zählt es nicht. Nee, ich werde das schon schaffen, keine Angst. Das ist, es wird super. Ich habe einen Plan.
Okay.
Na dann, ja, okay.
Dann bleibt uns nur noch die letzte Kapitelmarke, Stefan, du bist dran, für die kommende Woche uns zu sagen, was wir da schauen werden.
Ja, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, in der letzten Woche, ich lege mir hier mal so eine Datei auf meinem Rechner an, wo ich dann reinschreibe, was ich mir zu dem Film denke und so. Da habe ich schon so ein paar Sachen vorbereitet, dass ich schon weiß, so okay, achte nochmal auf Kamera oder achte mal auf irgendwas, damit ich auch an so Sachen denke. Und letzte Woche habe ich eine Datei angelegt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich drauf gekommen bin, für einen Film, den du gar nicht ausgesucht hast. Aber ich war mir sicher, dass du den gewählt hast. Dann habe ich überlegt, so nee, der Bob hat einen Film mit Olivia Colman, wie komme ich denn jetzt... Wie komme ich denn jetzt auf, Austin Butler? Aber.
Wer ist denn Austin
Butler? Keine Ahnung, das ist der erste Darsteller hier.
Ich habe gerade eben den Tiger aus meiner möglichen Pickliste gestrichen, sehe ich gerade, hatte ich den drin stehen.
Das ist ja klar. Genau. Wir schauen auf Netflix Caught Stealing. Genre, Komödien. Und dann dieser Film ist ausgefallen, rau, spannend. Ich frage mich, und irgendwo steht auch, dass da ein Barmann drin vorkommt und da dachte ich, das könnte auch was für uns sein.
Ich weiß, wie du den aufgeschrieben hast. Den hat Christiane uns noch nach der Aufnahme ans Herz gelegt, glaube ich.
Ah.
Echt?
Oder zumindest gefragt, ob wir den auf der Liste haben oder nicht. So. Ich weiß nicht, Details nicht mehr, aber ja, so ungefähr.
Hm, okay.
Darren Aronofsky. Caught Stealing, okay.
Ist mir noch nie begegnet. Aber spielt auch für mich nicht so eine richtig große Rolle, denn ich werde nächste Woche aussetzen.
Skandal.
Weil ich hier in Urlaub fahre und Fasching feiern muss und auch noch einen Haufen arbeiten muss. Dann mache ich mal Pause. Aber ich werde euch dann einen Film eingeben, den ihr für die nächste Woche
Du bist ja dann dran.
Ansagen könnt.
Dran sein.
Ich muss mal gucken, was ich mache, weil das, was ich eigentlich machen will, das kann ich nicht, weil ich mir so tolle Regeln auferlegt habe. Das kommt dann erst in 4 Wochen. Aber ich werde irgendwas anderes finden. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, was ich mache.
Okay. Das erfahren wir dann erst nächste Woche, wo wir auch erfahren werden, worum es in Caught Stealing geht. Also vermutlich wird irgendjemand beim Stehlen erwischt, aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung. bis dahin müsst ihr Kommentare schreiben auf sneakpot.de. Das hier war die 913. Ausgabe. Und Olympia gucken, nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.